Glück.
Wird auch ein Podcast, Folge 29.
Genau, mit Gregor Bredun und
Horst Jens,
Martin
und Max.
Tja, wir haben uns vermehrt, wir haben jetzt schon zwei Gäste. Also das Endziel ist, dass wir Moderatoren, der Gregor und ich, ganz wenige wären und da stehen ganz viele Gästeschlange und wir beurteilen dann die Redezeit.
Wir halten die Angel in die Massen, ja.
Okay, wir fangen an mit dem Inhaltsverzeichnis.
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 Du
ja. Herrlich.
Also unser Gast Max hat heute von seinem super interessanten Projekt erzählt. Max, kannst du deine Projekte nochmal in einem Satz zusammenfassen? Dieses Art irgendwas?
Genau, das Exploratorium, www.exploratorium.info.
Wo man Bilder taggt. Ne?
Genau, also wo Bilder getaggt werden können und man anhand der Tags die Kunstgeschichte
und sozusagen bereisen kann. Und dann war ein Android-Spiel.
Genau, Art Tournament. Und ein anderes Spiel, Teatro.
Ja, cool. Also. Und da bei allen diesen Projekten geht es darum, praktisch Kunstgeschichte bespielbar oder populär zu machen.
Genau, und begreifbar und Einstiegspunkte für
oder Lions beurteilbar bekommen. Mit dem Tag. Ja. Okay, unser nächster Gast, der Hörer, der Sender Martin, hat geredet über seine Vegetarierwerdung.
Ganz genau, vom Fleischfresser zum
Vegetarier.
Auch da sind Fleischfresser übrigens auch sehr allergisch. Vom Fleischfresser zum Vegetarier, okay. In wenigen Jahren.
Außerdem redest du dann noch über diese jüngste Meldung, was in Graz mit diesem Jagdbeobachter
genau,
passiert ist, ja mit der Polizei.
Fließender Übergang liegt natürlich nahe zum Thema Tierschutz.
Genau. Ich komme dann also nach sehr langer Zeit dran und habe berichtet über das MetaLab, über den Prozess von Martin Balluch, weil ich jetzt auch gerade sein Buch lese, Staatsfeind Tierschützer. Und du
ich rede über die Robo-Exotica.
Ja, die wir besucht haben, Cocktail-mischende Roboter. Mhm. Das ist heute der Ur-Gastro-Podcast. Ja. Und dann gibt es Alibi halber ein paar Computerthemen. Also ich erzähle über das Humble Bundle, über das Neueste. Und
Hausmeisterthema habe ich noch am Anfang.
Genau, ja, und ein Hausmeister hat uns jetzt hierher geführt. Und ich rede dann noch ganz am Schluss über ein Buch von Terry Pratchett, über Snuff, das ich gelesen habe. Das war's eigentlich.
Das war's. Ja. Viel Spaß beim Podcast.
Und wir haben eine Stunde Programm.
Ja. Nachtrag Inhaltsverzeichnis. Am Ende dieses Podcasts hören Sie zwei Interviews, die Horst Jens auf der Retro Gaming an der TU Wien geführt hat. Viel Spaß.
Und setzen fort mit dem Kalender.
Ja,
was gibt's zu sagen?
Kalender.
Ja, das ich lese vor aus dem Biertaucherkalender. Ja, der Service
Vorlesung,
am Hörer.
Vorlesung.
Wir befinden uns übrigens, in einem Gebäude der Republik, in irgendeiner Uni-Bunker. Was ist das genau?
Das ist das Foyer vom Hörsaal C1.
Ja, also wir sind trocken und warm auf Steuerzahlerskosten. Ganz, ganz genial. Okay, also es gibt am Freitag, den 9. Dezember im MetaLab das Super Game Dev Weekend und das dauert bis inklusive Sonntag. Da wird versucht, in einem Wochenende ein Spiel zu programmieren. Man kann, glaube ich, ganz formlos hingehen oder sich auf der MetaLab-Wiki anmelden dazu.
Was ich auch noch nicht getan habe. Du hast das letzte besucht, oder? Hast du
nicht ich habe das letzte besucht und sogar ein Spiel dort programmiert.
Also das war sehr des Podcasts wissen schon Bescheid.
Genau. Ferner gibt es auch ebenfalls am Freitag, dem 9. Dezember, einen Subotron-Vortrag im Museumsquartier Raum D. Und zwar Addiction, Fact or Fiction. Und da geht es über Spielsucht.
Ah, also
Computerspielsucht.
Wenn man so zu viel Zeit rein investiert.
Ja, ist im Biertaucher Kalender vermerkt alles. Mhm. Und sonst Vorschau, am Mittwoch, dem 14. Dezember, gibt es einen Podcast-Stammtisch, zwar im Werkzeug H, Schönbrunner Straße 61.
Mhm. Schon beim zweiten Mal ein Klassiker, Werkzeug ist eh nett.
Freue ich mich. Genau. Sonst habe ich keine Termine, außer ganz weite Vorschau. Auf Donnerstag, 22. Dezember, gibt es ein Subotron Games Gathering. Das ist da, wo das Branchentreffen von der Spiele-Szene Wiens.
Ein Branchentreffen ist das vom Wirtschafts.
Nein, das ist der, das ist einfach, was der Yogi vom Subotron macht, wo sich die Leute treffen und wo Broken Rules immer ist und so. Also sehr empfehlenswert, jeder, der.
Übrigens, sich Broken für die Rules, Spiele, das werfe ich jetzt nur schnell ein. Die haben nämlich einen Briefer draufgeschickt, dass man noch 4 Tage lang voten kann als Indie-Game des Jahres, wer das machen möchte. Sollte sich den Tweet anschauen und so, ja, dann kann das machen. Und Broken Rules sind ja lustig.
Gut. Und dann. Würde ich sagen, ich fange mal ein bisschen auf Ausmeisterthema. Fangen wir mit Gregor an, er hat nämlich heute ganz wenig zu sagen.
Das war das einzige Wort, was ich da sage. Hausmeisterthema, weil du wirst das Hausthema erzählen, sage ich.
Entschuldigung, meine Themen sind wichtig, deine sind Hausmeisterthema.
Das stimmt, aber wer sagt, ja, das ist ja schon eine Wertigkeit dazu. Diese Hausmeisterthema sind sehr, sehr wichtig. Wir hatten nämlich heute eine Erwähnung im Mac PC Nux.
Ja, das ist aber nicht Hausmeister, das ist wirklich Podcast.
Also
das
noch einmal zur Erklärung, Horst. Also Hausmeisterthema ist alles, was mit unserem Podcast zu tun hat. Das heißt, Hörer, die mit uns interagieren.
Ich habe gedacht, das ist immer ein Understatement von dir, dass du immer denkst, ich habe kein wichtiges Thema, es ist nur ein Hausmeisterthema.
Also wenn das jetzt unser Podcast wäre, das kann man auch als Haus begreifen.
Du weißt, dass die Hörer so deine Sachen, Hände nicht sehen können.
Ja, richtig, aber nur für dich jetzt mal kurz, weil die Hörer, glaube ich, haben es schon begriffen. Also da gibt es diese Hausmeister, also der Podcast ist das Haus und alles, was mit unserem Haus,
dem Podcast zu tun hat.
Wir sind die Meister des Hauses. Meister des Hauses.
Und jetzt geht
wenn
das
man vom Teufel redet,
der Hausmeister dieser Uni hat das
nämlich gerade abgedreht.
Müssen wir den Saal verlassen schon? Wie lange haben wir noch Zeit oder werden die Sperren zu uns jetzt ein?
Oje. Gerade wollten wir weiter.
Können wir nicht noch 10 Minuten bleiben oder so? Können wir nicht noch 10 Minuten bleiben?
Okay. Na dann geht's gleich weiter, Leute.
Siehst du, du mit deinem Hausmeister-Thema. Jetzt haben wir wirklich ein Hausmeister-Thema. Ja, also der Hausmeister der Universität hat uns jetzt in die Nähe der EDV-Säle geleitet. Ganz toll. Und wir haben hier einen Raum ganz für uns mit funktionierenden Heizkörper, Klo und Publikum.
Spitze. Ja. Warum jemals ausziehen?
Ja, warum wir jemals in der Stiegelambulanz waren, frage ich mich.
Ja, so lernt also man dazu, muss das Gelände ja auch kennen.
Also ich nehme alle meine schäbigen Bemerkungen über Hausmeister zurück. Also der Hausmeister hat uns jetzt also ganz konkret viel Geld gespart. Wir werden in Zukunft die Bier wieder beim Biller kaufen und hier in der Uni trinken.
Siehste? Jetzt erzähl einmal. Ich war ja den ganzen Tag offline zur Erklärung. In der Arbeit war ich zwar online, aber nicht so, konnte nicht ins Netz schauen.
Der Woche. Gregor war einen Tag lang offline und versuchen. Ja.
Schmerzhaft.
Okay.
Gut. Deswegen erzählst du, was ist heute jetzt angefangen
also, zu unserem Podcast? Ja, zu unserem Podcast. Die Susanne, die Podcasterin, hat die den PC Mac Nux Podcast gemacht, der übrigens sehr schön geworden ist, diese Folge, hat uns erwähnt, unsere nicht gar so tolle Promo gesendet. Und hat das heißt, ganz wichtig, die hätte viel besser sein können. Sie hat vor allem gesagt, dass wir gut sind, was mich sehr freut. Und das Kompliment kann man zurückgeben, die sind auch ganz gut.
Ja, also, und ich werde heute, glaube ich, wenn ich es noch schaffe, nach dem Schneiden oder so, dann so gegen 23.30 Uhr,
wenn du wieder online sein wirst,
genau, wenn ich online sein werde, werde ich mir gleich den Podcast anhören. Aber ja, schon den ganzen Tag, ganze letzte Woche schon immer so renewed, MacBit zu nix und die neue Folge abzuwarten.
Ich auch. War noch nie so gespannt auf diesen Podcast.
Richtig, genau,
okay. Aber also, jetzt ich, übergeben wir endlich das Wort an unsere Gäste, die wahrscheinlich Familie zu Hause haben und Kinder. Und
also jetzt schon.
Hoffentlich.
Oh Mann, also unsere Reproduction dort.
Weil heute haben wir einen Spezialgast, der garantiert kein Stapo-Spitzel ist, sagt er, und das muss ja dann stimmen. Max. Max, erzähl mal, du hast ein ganz tolles Projekt.
Genau, also ich bin an sich ein Freund von Gregor und wurde halt eingeladen, um hier...
Das heißt, die Stapo hat dich schon in frühesten Phasen,
bevor
er gewusst hat, dass er den Biertaucher-Podcast macht, hat sie dich schon eingeschleust.
Genau, genau. Also ich,
Vorrat bespitzelt, ne? Falls einmal was aus
dem Bier... Wer weiß, die Feinde soll man noch näher suchen, Horst.
Vorsicht.
Ja. Also du arbeitest an der TU, oder?
Genau, also ich arbeite in einem Forschungsprojekt an der TU. Schreibe dort meine Diss in dem Forschungsprojekt, bin jetzt schon 2,5 Jahre dabei.
Wahnsinn, genau. So lange schon wieder.
Ist schon Zeit ist schnell vergangen, ja, viel zu schnell.
Und worum geht es in deinem Forschungsprojekt?
Genau, also grob geht es das Forschungsprojekt dazu, den neu-englischen oder neu-deutschen Ausdruck, also der 3D Virtual Experience Museum, Social Experience Museum. Da passt viel dazu, also allgemein.
Also vielleicht, ist das Facebook oder?
Na, allgemein versuchen wir mit Hilfe von technologischen oder informationstechnologischen Methoden irgendwie Kunstgeschichte und Kunst zu vermitteln oder kunstgeschichtliche Zusammenhänge.
Ja,
ist der Mikrofon gerade ausgegangen?
Nein, ich schaue nur, ob es überhaupt brennt, aber ich glaube, es nimmt auf.
Okay.
Ja, aber ja.
Sprich einfach weiter, sprich einfach, Max.
Genau, und da wir sind an sich vier Leute und ein Professor. Ich, Max.
Du bist der Professor, oder wie?
Ich bin nicht der Professor, nein. Genau.
Also ich muss dazu sagen, der Max schaut noch nicht so professoral aus, der schaut noch so ein bisschen so assistentmäßig aus.
Ja, genau. Erwischt.
Ein eher studentmäßig eigentlich.
Genau. Okay. Und
Und jetzt noch einmal der Obi Nero.
Ich, der Doron, der...
Ich kenne ihn also, nur unter dem Titelnamen.
Also wir reden jetzt nur in Twitter-Namen miteinander.
Nein, genau, da kannst du aber also, dazu sagen. Also, ich kenne ihn
nicht unter dem Obi Nero. Der Max Are, dann gibt es genau. Den Thor Gold, dann gibt es den Oino Baeron.
Weißt du, was das bedeutet?
Ja, irgendwas griechisch oder altgriechisch für von süßem Wein betäubt. Oder
guter Nick. Okay. Das heißt, euer ganzes Institut ist auf D-Mail Twitter und verkehrter
Hof. Nein, das Institut an sich nicht, aber unsere Gruppe.
Also eure Gruppe. Wir sind
die Wirden Museumsleiter.
Jetzt hast du eine URL gesendet mir auf Google Plus mit so einer tollen Webseite und ich habe nur ganz kurz reingeschaut, da
genau,
so schöne Bilder drauf.
Das habe ich kapiert. Das also vielleicht allgemein, also wir verwenden unterschiedliche Ansätze, also so wie du mit dem Spielern programmieren. Verwenden wir zum Beispiel einen Ansatz, ist es zum Beispiel mit Spielen irgendwie Kunstgeschichte zu bringen.
Aber euer Ziel ist sozusagen Kunstgeschichte anschaulich zu machen
oder genau, begreifbar zu machen. Und verschiedene Ansätze auszuprobieren. Also einer ist mit einem Spiel, das andere ist zum Beispiel das, was du jetzt meinst, das Exploratorium. Also das ist mehr das, womit ich mich beschäftige.
www.exploratorium.info,
stimmt's? .info, genau. Und Exploratorium. Also für
und das dient einfach, ist ja praktisch ein virtuelles Museum.
Kann ja, also so mein Ansatz ist es so, also ich habe diese Problematik, die ich auch zuerst hatte, also ich bin jetzt seit 2,5 Jahren davor, aber die ich weiß nicht, ob ihr in Museen geht oder nicht.
Aber schon, aber viel oft, zu selten.
Genau, oder wenn man dort ist, ist es eben oft das Problem, irgendwie man hat so das Gefühl, man versteht nicht ganz, worum es da drinnen geht.
Und oder ist es Fahrt?
Genau, und das erscheint einem Fahrt zu sein, obwohl es ja höchst aufregend eigentlich ist.
Ich mache manchmal so diese Audiotouren, das geht,
um das, den Kontext zu holen. Das hilft schon, aber wenn du keine Audiotour hast, dann hast du nur so eine kleine Beschreibung rechts, und meine, vielleicht einen Künstlernamen, der dir überhaupt nichts sagt, vielleicht, oder
gestorben
das
17
Einzige, ist, was man denkt, ist irgendwie Da Vinci oder so, wann er geboren, wann er gestorben ist, und dann vielleicht ein kurzer Beschreibungstext, der eigentlich in einer fremden Sprache ist, die man kaum versteht.
Aber für die Wikipedia-gewohnte Klick-Generation einfach zu wenig.
Einfach zu wenig, genau. Mhm. Und mein Ansatz dafür ist also diese Methode des Taggings, die ich da verwende, also das einfach Schlagworte für Kunstwerke zu vergeben. Da haben wir so einen Prototypen gebaut und haben jetzt mittlerweile 95.000 Tags gesammelt dafür.
Ja, und wer sammelt das, heißt, die Museumsbesucher oder ein Institutsmitarbeiter?
Also wir haben einfach eine Webseite gemacht
und
dann eben an Freunde und Kollegen ausgeschickt und eben.
Und dass jeder, jeder, der den Link hat,
jeder kann dort mitmachen und wir bitten halt die Leute, dass sie mitmachen. Und da haben wir jetzt
dann tust du jetzt irgendwelche Bilder von Kunstwerken auf die Webseite und
bittest
die Leute
darum, dass sie die betecken. Sammlung verwendet für 25.000 Bilder knapp, die wir, und dafür sind jetzt gerade 11.000 irgendwie getaggt mit 95.000 Tags, also ca. 8 Tags pro Kunstwerk.
Und beim Tag kann ich jetzt nur ein Stichwort geben, ich kann da jetzt nicht meine Meinung dazu schreiben oder meine Gefühle oder irgendeinen Wikipedia-Artikel reintun.
Das nicht, also das geht eben wirklich darum, eine Art von Kategorisierung von den anhand der Benutzer zu machen. Also was siehst du drauf? Viele, die häufigsten Tags sind zum Beispiel Mann, Frau, Heiligenschein, Wolken, Kopf und so weiter, so sehr allgemeine Sachen zuerst.
Und ich nehme an, ihr habt jetzt im Hintergrund so eine riesige Schnecke, die ein neuronales Netzwerk bietet und die versucht dadurch ganz gescheit zu werden und dann Kunst zu verstehen.
Das versucht gerade, genau. Und dann diese Kunst auch wieder zu vermitteln. Also zum Beispiel ist es hochinteressant, wenn man sich dann
anschaut. Also die macht dann Kunst oder du gibst ein Stichwort ein und sie produziert ein Kunstwerk oder ist das noch Science
Fiction? Nein, das ist eine gute Idee, aber das ist Science Fiction.
Also schade.
Die Idee ist mehr, dass anhand dessen eine Art von Beschreibung auf der Metaebene für Kunstwerke passiert, die in ein Vokabular dann ist, das die Benutzer verstehen können. Also es gibt so schöne Beispiele wie jetzt kurz vor Weihnachten, vielleicht ein gutes Beispiel, diese Anbetung der Könige oder Anbetung der Hirten. Also Anbetung der Könige sind diese heiligen drei Könige, die dann kommen. Das sind eigentlich drei alte Leute. Einer davon ist ein Schwarzer, der dann haben sie Wein, Weihrauch. Ist es der Balken oder der Melchior? Ich weiß es jetzt nicht.
Aber heiligen aus dem Morgenland.
Genau. Und diese Bilder sind oft sehr ähnlich. Ja. Also da gibt es immer den Esel und den Ochs, die da sind. Dann gibt es eine Frau, die ein kleines Kind im Arm hält und daneben steht ein Mann. Und dann kommen eben diese drei Leute, die irgendwie auf Knien mit Geschenken da sind. Und das wird in der Kunstgeschichte immer sehr ähnlich dargestellt. Ja. Mhm. Wenn man sagt, die Anbetung der Könige, dann versteht man dieses Thema vielleicht nicht. Anhand dieser Beschreibung, so wie ich das jetzt gemacht habe, wer kommt vor auf dem Bild, macht es aber vielleicht Klick im Kopf und man versteht das. Also man erreicht damit Leute in ihrer Sprache im besten Fall.
Mir ist aufgefallen, ihr habt sehr viel alte Kunst drauf. Ist das programmatisch oder ist das nur Zufall, dass ihr nicht drüber gestolpert
wurde? Ja, das ist die Frage, die wir immer bekommen, aber wir haben an sich keine anderen Daten. Also das Problem des Copyrights ist ein Problem. Das heißt, neue Kunst ist sehr schwer, davon einfach Bilder zu bekommen.
Ah ja, weil die
Künstler Künstler noch nicht so lange verstorben ist.
Ja. So mit diesen E-Books, das heißt, oder nur die, ich weiß nicht, die alten von Gutenberg-Projekte.
Und ihr habt jetzt rein bildende Kunst, also rein Bilder, oder habt ihr auch irgendwelche Museen oder alte Ruinen oder so, die Akropolis?
Nein, haben wir an sich ausgenommen, also wir, also keine Architektur, hauptsächlich wirklich auf Bilder.
Aber das Ganze, wenn es einmal funktioniert, wäre Erweiterbar auf alte Musikstücke.
Genau, wenn wir diese Daten bekommen würden, würden wir es auch gerne erweitern.
Hochinteressant, ja. Das heißt, ihr leidet eigentlich an der Wissenschaft unter der derzeitigen Copyright-Gesetzgebung.
Genau. Okay, super. Also, weil wir können an sich keine Webseite machen, wo eben jetzt modernere Kunst drauf ist. Also unseres endet mit 1800, später haben wir keine...
Was können die copyright-feindlichen Hörermassen des Biertaucher-Podcasts jetzt tun, um dein Projekt zu unterstützen? Können die sagen, ich will gerne taggen oder können
genau, deine Seite besuchen? Genau, sie könnten taggen und das ist Exploratorium, da laufen sozusagen, da werden die Tags angezeigt zu den Kunstwerken. Ja. Auf der anderen Seite werden Tag-Clouds zu Thematiken, zum Beispiel wie schaut spanische Kunst aus, wie schaut die italienische, wie schaut deutsch aus, wie schaut das Maler von, weiß nicht, von Caravaggio, was hat er überhaupt gemalt? Hat er Männer oder Frauen gemalt oder hat er Heilige gemalt? Das lässt sich anhand
der Tags. Das heißt, ich kann jetzt einfach als dahergelaufener Internet-Nutzer kann ich jetzt sagen, ich werde jetzt Kunstkritiker und sage, dieser Picasso, das ist ein Krixi Krazi und ich tagge das mit Krixi Krazi.
Krixi Krazi ist
natürlich. Und muss ich mich dazu irgendwie registrieren oder muss ich sagen, ich möchte Tagger werden oder geht das einfach automatisiert?
Du gehst einfach auf die Seite, exploratorium.info, du startest dort, du kannst sofort taggen, also es wird dir automatisch ein Bild vorgeschlagen. Das kannst du sofort taggen. Sobald du eine Tag vergibst, fragt er dich nach deinem Benutzernamen.
Okay, und ich kann mich dann automatisch
registrieren. Du musst dich nicht registrieren, also, du kannst dir dann einfach einen beliebigen Benutzernamen aussuchen.
Ich nehme
es wird ohne Passwort ausgesucht, das verwenden wir dann eben nur für Auswertungen und
cool.
Und auch, dass du, wenn du das nächste Mal einsteigst, also
dass ich wieder meine
gespeichert bin, dann bist du sofort wieder drinnen und siehst
die. Und ich Bilder, könnte jetzt dem Sachen beibringen, die ein Mensch eigentlich gar nicht gescheit definieren kann. Ich könnte jetzt sagen, das ist schön und das ist schier. Ne?
Das ist sehr subjektiv, das ist
deine Entscheidung.
Also du kannst das auch sogar bewerten auf einer.
Aber ich kann dadurch so etwas machen, dass sozusagen so und so viele Leute sagen, das ist schön. Ne? Also etwas, was wissenschaftlich gar nicht so leicht erhebbar ist, was ist Schönheit. Aber dadurch wäre es zumindest quantifizierbar.
Genau. Extremer Crowdsourcing-Ansatz, weil du keine Regeln vorgibst, was sie da reinschreiben in den Text.
Voll, genau. Ja, voll geil. Und ich kann wirklich meine eigenen Text machen.
Wirklich deine eigenen.
Ich kann sagen,
das schaut schwul aus. Oder
schaut schwul aus. Super. Und wie groß ist der Anteil von jetzt irgendwelchen 13-Jährigen, die genau solchen Blödsinn reintaggen?
Sehr, sehr klein. Das liegt aber möglicherweise eben auch daran, dass wir jetzt noch nicht diese Bekanntheit
haben. Also wir werden daran arbeiten.
Habt ihr irgendwas gemacht, um es speziell zu bewerben oder habt ihr erstmal
laufen? Reden das einfach von selbst.
Also wie gesagt, wir haben eben Freunde, Kollegen angeschrieben, angesprochen.
Also eher im
und wir nutzen eben jetzt Facebook, wir nutzen Twitter, wir nutzen G+. Es gibt auch dort direkt auf der Seite die Möglichkeit, das von dort aus zu tweeten und Anbindung an Social Networks. Und dadurch gelingt es uns wirklich, also viele neue Benutzer auch anzusprechen.
Und habt ihr irgendwelche Kunstlehrerinnen oder Zeichenlehrerinnen, die jetzt sagen, so, meine Schüler, bitte tut das jetzt alles benutzen und text da mal ordentlich? Oder
im kleinen Rahmen haben wir das versucht und da haben wir das gemacht. Aber jetzt im Großen nicht.
Aber ihr erhebt jetzt nicht Nutzerdaten vom Tagger. Ihr fragt jetzt nicht, bist du 13 Jahre alt oder bist du in einer Irrenanstalt? Oder?
Nein, also von den Power-Usern, die wirklich mehrere tausend Tags pro Person
abgegeben
haben. Wir wissen, wer die sind, aber an sich erheben wir solche Daten nicht.
Okay.
Wollen wir auch nicht.
Also jeder Tagger ist gleichwertig.
Genau, und auch jeder Tag ist wirklich gleichwertig.
Super,
also,
super.
Wir löschen auch keine
Tags. Du hast vorhin erzählt von dem spielerischen Ansatz.
Genau.
Spielend Kunst vermitteln oder so?
Genau, also da haben wir zwei Ansätze. Das eine heißt Teatro, also www.teatro.info. Also ihr könnt vielleicht die
Links... Entschuldigung, sagst du nur noch einmal ganz langsam den Link von dem vorigen Projekt, von der Kunstseite jetzt.
Genau, das wäre das exploratorium.info.
www.exploratorium.info.
Genau,
werde ich dann linken.
Und
ich muss mich an dieser Stelle entschuldigen, ich habe die Shownotes vom letzten Mal immer noch nicht verlinkt. Liest eh keiner. Okay.
Und das andere Projekt ist zum Beispiel Teatro. Das ist, da geht man durch eine dreidimensionale Welt und bewegt sich so in Ego-Shooter-Perspektive.
Im Webbrowser jetzt, oder? Das ist was
zum Downloaden. Im Webbrowser, man braucht ein Unity-Plugin.
Okay.
Und da gibt es verschiedene Museen und man bekommt immer am Anfang jedes Levels eine Aufgabe, wie am Anfang relativ einfach, suche mir alle Porträts, bis es dann eben immer komplizierter
wird. Und die Museen sind Nachbildungen echter Museen?
Nein, bewusst nicht.
Virtuelle
Museen. Virtuelle Museen. Und die Stadt ist sozusagen eine in Unity gebaute, etwas an Wien erinnernde, zwei, drei Plätze und Straßen. Ja. Und dann haben wir einen Diplomaten von Johnny, Hallo Johnny, haben wir
kommt sicher auch mal jemand zu.
Genau, der hat jetzt seine Diplomarbeit auch drüber geschrieben über Art Tournament, heißt das, arttournament.info. Und das ist an sich ein Android-Spiel, wo es darum geht, also man kriegt auch wieder eine Aufgabe, was zu erkennen ist, zum Beispiel ein Künstler, ein Bild einer besonderen Epoche oder eines Künstlers. Und man kann dann, und es werden 4 Bilder vorgeschlagen und man muss dann in einer gewissen Zeit dann das Richtige erraten. Und er hat das auch schön gezeigt, dass die Leute auch wirklich was lernen.
Also wie ein Kunstquiz praktisch, oder ein Kunstquiz,
genau.
Sehr schön, genau. Cool.
Und das als Handyspiel.
Und dieses Taggen von diesem Planartorium, das gibt es aber noch nicht als Handy-App.
Das gibt es nicht, das ist an sich eine wirklich Web-Applikation, okay. Also es läuft auch auf natürlich alles, was Webbrowser-Anschluss hat.
Okay. Ja. Und habe ich das richtig verstanden? Du würdest dich freuen, wenn da mehr Leute...
Genau, wir würden uns freuen, wenn andere Leute was hinschauen, wenn sie uns Feedback geben und auch wenn sie dort
taggen. Ich kann auch eine super sinnlose Fun-Fact dazu bringen.
Bitte.
Weißt du, warum ich dich das erste Mal, interviewt habe? Es war wegen am Max. Weil du warst damals beim Kombi-Stand mit Cookcake, dieser 3D-Engine. Ja. Und ich habe da schon so im Hintergrund, genau, vom Harald, ich habe schon so im Hintergrund, dass sie dieses 3D-Zeug bauen wollen. Und habe mir gedacht, das ist doch eine Open-Source-Lösung, das wäre doch nett. Und das habe ich ihnen auch zugeschickt an das Soundfile, kann ich mich erinnern. Aber es war dann halt, es war nicht netzwerkfähig, das war dann der Ausschlussgrund, glaube ich, oder? Cookcake, kann das Netzwerk?
Nein, sprechen? Nie wirklich.
Ja, also der
Dröhn etc. Ihr anderen.
Das war natürlich
schwierig. Und ein weiteres Side-Projekt haben wir noch, das soll jetzt bald online gehen. Das ist, dass man an sich Künstler untereinander über die Hunderte auch eine Art von Social Network waren. Also die waren ja auch alle irgendwie verbandelt. Die waren ja auch alle irgendwie verbandelt und haben einander beeinflusst. Ja, früher, also über die Jahrhunderte, weiß ich nicht.
Okay,
ja. Die Florentiner und die kannten sich ja alle. Da gab es den Geldgeber und dann gab es die Künstler, die dann auch gewechselt haben oft. Der Doron, der arbeitet eben daran, das auch in einer 3D-Visualisierung mit Unity zu zeigen, Verbindungen zwischen den Künstlern.
Wie okay, so das soziale Netz grafisch visualisieren von verstorbenen Künstlern.
Genau. Da gibt es einen Thesaurus, einen Getty-Thesaurus und Ulan. Und
ist der von euch?
Oder? Nein, vom Getty-Institut ist der.
Okay.
Aber die Visualisierung davon, die baut er.
Also die Daten kommen von anders?
Die Daten kommen von
anders. Visualisiert das auf die Weise.
Genau. Zwei dumme Fragen jetzt. Getty-Institut, sind das die mit den Fotorechten? Getty?
Das sind die mit den Fotorechten.
Und die zweite dumme Frage, die mir jetzt wirklich die ganze Zeit kommt, studierst du Kunstgeschichte?
Oder? Nein, überhaupt nicht. Also, vielleicht gleich am Anfang sagen können.
Aber du hast ein paar Folgen, die wir besuchen müssen.
Genau, also an sich habe ich Informatik studiert. Wir sind auch alles Informatiker.
Ja. Aber warum habt ihr dann so Kunstprojekte?
Und wir haben uns, also an sich ist das eben vom Dieter, von unserem Prof, der hat wohl eine Schwäche für Kunstgeschichte gehabt, hat ein Forschungsprojekt beantragt, der hat dafür dann...
Das heißt, da hat dann ein Rudel Informatiker hat jetzt Geld von so einem Kunsttopf für ein Kunstprojekt
Genau, es ist ein FFF-Projekt an sich und da ist ein Geld, dass wir darüber nachdenken können, dass wir da Prototypen bauen.
Aber ihr habt keine Künstler jetzt von der Kunstuni oder von der
Angewandten? Rudimentär, also wir haben selber eben Vorlesungen jetzt für Kunstgeschichte gemacht. Und haben auch immer wieder mit denen besprochen, wie man das macht und waren jetzt eben auch auf Kunstgeschichte-Studenten, wo wir es durchaus sehr interessante, kontroversielle Diskussionen
darüber haben. Aber ihr seid eigentlich von der Herkunft her Informatiker?
Also von uns hat an sich keiner ein Kunstgeschichte-Studium mehr.
Na gut, danke Max, voll interessant. Mhm. Und ich hoffe, du erzählst wieder mal, wenn es Neues gibt.
Ja, gern. Ja. Gern.
Okay.
Ja, mal vorbeischauen.
Damit kommen wir zum zweiten Gast dieser Sendung, ein Stammgast mittlerweile, ein Co-Produzent, nämlich der Hörer und
jetzt
mittlerweile
kann man schon der fast Sender nicht mehr Martin. Der Hörer sagen, oder? Schon der Podcaster.
Der Hörer, Podcaster. Der Podcaster.
Ja, ja. Oder der Podcaster und der Hörer. Ja, ist
egal. Okay.
Wie geht's, Martin?
Genau, sprich zu uns.
Ja, soll ich euch jetzt da erzählen, wie ich zum Vegetarier geworden bin?
Das ist ganz interessant. Ich war nämlich im MetaLab beim Martin Balluch, seinem Vortrag, der Staatsfeind Nummer 1. Mhm. Der hat ein Buch geschrieben, Tierschützer, und das Buch heißt Staatsfeind Tierschützer gleich. Offizielle Titel. Ich habe das Buch jetzt irgendwo, aber wie sie es rausfinden, ist die Sendung vorbei. Und da geht es eben auch darum, dass er als Vegetarier und Veganer eben in Untersuchungshaft kommt und wie es ihm dort geht und seinen Prozess von dem Verein gegen Tierfabriken. Und du bist ja selbst Vegetarier.
Ich würde mir jetzt, wenn mir, also das ist natürlich mal schwer, die Abgrenzung ganz
scharf. Schwachfleischesser oder wie nennt man das?
Nein, also das nicht, also ich esse nach größter Möglichkeit kein Fleisch.
Okay.
Aber es ist noch nicht so lange her, dass ich das letzte Mal Fleisch gegessen habe, sagen wir so.
Okay.
Also bei mir war das Ganze so, dass ich...
Wie kam es dazu?
Genau. Das war noch vor der ganzen Tierschützer vor dem ganzen Justizskandal sozusagen, also vor der Verhaftung, da bin ich eigentlich, weil ich Fotos machen wollte, auf eine Belz-Demo gegangen. Die haben sie eben damals angekündigt mit Plakaten, wo ich umgestanden ist, lustige Verkleidungen etc. Haben wir gedacht, aha, cool, da kann man sicher lustige Fotos machen. Und war deswegen eigentlich gut, habe am selben Tag noch Hirschbraten gegessen.
Yes, und letzte Fleischgericht.
Nein, das war bei weitem nicht das letzte Fleischgericht. Und auf der
Belz... du bist nicht hingegangen und gesagt, so, jetzt werde ich Vegetarier.
Also, nein, ich war dort, um Fotos zu machen einfach. Ja. Und da war es dann eben so, dass mir schon aufgefallen ist, dass der Felix Naht, der ist da eben ganz vorgegangen und hat, da war VW-Bus, wo Leute Kameras rausgehalten haben, die das Ganze filmen. Und der Felix Naht hat eine Tafel, also eine Stange gehabt, die haben die Kameras auf so ein Stativ drauf gehabt, dass sie raushalten, dass es hoch oben ist, dass man die Demo extra gut filmen kann. Mhm. Und der hat da eine Stange gehabt, wo oben halt eine Tafel im Prinzip drauf war, mit der er versucht hat, das Ganze zu verhindern. Und ich habe mir gedacht, was ist bitte mit denen allen los? Also okay. Ah, okay, zu laut.
Die uns nicht raus haben.
Ah, okay. Na, passt. Also haben wir gedacht, was ist mit denen los, die einen filmen und die anderen halten das Tafel vor. Das ist eine gewöhnliche Demo. Und dann habe ich den eben gefragt, was da jetzt los ist. Und dann hat er gesagt, das ist eben der Verfassungsschutz, der uns da filmen. Da habe ich gedacht, hallo. Kann ich wohl nicht wahr sein, so ungefähr. Und hab
die waren in Zivil, diese Kameramänner. Also
das, ja, genau, das war ein weißer VW-Bus. Okay. Und auf dem normalen Wiener Nummerntafel.
Und auch kein Fernsehsender-Logo drauf.
Nein, nicht getarnt. Also das ist aber relativ auffällig. Und dann habe ich dem Ganzen habe ich eigentlich keine große Bedeutung beigemessen und habe halt das ganze Geschehen weiterverfolgt.
Ja. Und du hast auch dort deine Fotos gemacht.
Ich habe dort meine Fotos, das kann ich euch doch verlinken, sogar das Album.
Was aber da hast du damals schon einen Blog betrieben? Oder
nein, das einfach
privates
interessiert? Kein Blog betrieben, sondern nur zum Spaß gemacht. Und dann habe ich es in einem Picasa-Webalbum ist es drinnen. Das ist nach wie vor online, kann ich schicken.
Okay.
Und habe eigentlich sonst, abgesehen davon, das habe ich noch gar nicht so eingestuft eigentlich, wie sich dann entwickelt hat. Ich habe die uninformierte Polizei eigentlich relativ vernünftig gefunden. Und da sind sie bei den Demos ja eigentlich meistens, kann man sagen. Und da gab es
sogar lustige... Da waren keine Prügelszenen bei der Demo, das war ganz normale...
Ja, genau. Und da gab es sogar eine ganz lustige Szene, wo da wird ja bei den Belz-Demos immer zuerst, damals noch Bick und Kloppenburg und Kleiderbauer, jetzt eigentlich nur mehr Bick und Kloppenburg, sind inzwischen belzfrei.
Das war Belz und Kloppenburg, das haben sie auf die Plakate.
Ja, ganz genau, aber Bick und Kloppenburg war, glaube ich, die erste große Kette, die sich da quasi distanziert hat von der Belz-Produktion. Und da wird eben auf der Marienhilferstraße und beim Westbahnhof geht es eh nach wie vor los, wird halt vor jedem Geschäft das Felsverkauf demonstriert. Lustigerweise heuer nicht vor dem Hutgeschäft, da sind die Polizisten aufgestellt und die Demo ist einfach vorbeigegangen, ohne das anzuschauen. Da gibt es halt Lederhüte. Dann geht es weiter in die Innenstadt, wo dann vor den Belz-Fachgeschäften auch groß demonstriert wird. Das ist natürlich fraglich, wie weit das sinnvoll ist, weil ich werde nicht sagen, okay, wir schmeißen alles hin. Aber bitte, wenn schon Belz-Demo, muss man dort halt auch demonstrieren. Und bei einem Belz-Fachgeschäft ist eine Verkäuferin rausgekommen mit einem Besen und wollte es mehr oder weniger selber verteidigen. Und dann hat der Polizist sie schnell geschnappt und wieder eingedrängt, damit da nichts passiert. Das war damals, 2007 ungefähr wahrscheinlich. Wann waren die Verhaftungen? 2008, glaube ich. Ja. So ungefähr ein Jahr vorher. Und da wurde dann danach halt das Heftel von der veganen Gesellschaft verteilt, am Stephansplatz war halt das Ende. Und da habe ich das Ganze schon recht faszinierend gefunden, wie sich die Leute dafür engagieren. Und ich habe mich für vegetarische Ernährung davor eigentlich überhaupt nicht interessiert. Und als Kärntner hat man sowieso heute auch noch relativ schwer. Ich war überhaupt außerhalb von Wien, möchte ich mal sagen. Und habe dieses Heftel halt mitgenommen und gelesen und bin so quasi auf die ganze Szene, wenn man so will, aufmerksam geworden.
Und, also in Kärnten bist du nicht viel mit Vegetariern in Berührung gekommen?
Nein, außer meiner Schwester halt. Die ist zur selben Zeit ungefähr damit in Kontakt gekommen und war sicher auch bestärkt dadurch, dass ich damals zu Weihnachten noch das Heftel mitgebracht habe. Und ich bin auch gleich, obwohl ich damals ja nicht einmal auf die Idee gekommen bin, Veganer werden zu können, habe ich das quasi die Zeitschrift von der veganen Gesellschaft abonniert. Da kann man nämlich, ohne Mitglied zu werden, das Heftel abonnieren. Okay, ja. Weil ich die Zeitschrift einfach interessant gefunden habe. Und So bin ich halt bei dem ganzen Thema dabei geblieben.
Und sag, haben dann die Veganer jetzt von ihrer Sicht, sind Vegetarier für die genauso minderwertig
das ist Fleisch komplett
oder sind die zumindest ein bisschen...
Die meisten sind eh vernünftig und anfangs. Es gibt natürlich schon welche, die ganz radikal sagen, es darf überhaupt kein Tierleid entstehen, aber die allermeisten sind sehr moderat. Und ich habe ja sehr lange versucht, sozusagen so wenig Fleisch wie möglich zu essen, habe ich das damals genannt. Und habe halt gesagt, auf ein blutiges Steak kann man nicht verzichten. Und
Also einfach versucht, weniger Fleisch zu essen.
Ja, ganz genau. Und, inzwischen ist es halt so, dass mir das blutige Steak wohl noch schmecken würde, aber das ist mir einfach schon zu mühsam, wenn dann die Familie in Kern zum Beispiel sagt, haha, du isst eh, wenn du einmal bei uns bist, das Steak. Ja. Ja. Das ist recht. Jetzt habe ich schon so viele Steaks gegessen, jetzt brauche ich keins mehr. Und deswegen ist wenn ich tatsächlich nochmal ein Fleischgericht sehen würde, was ich noch nie gegessen habe, was allerdings höchst unwahrscheinlich ist, weil ich schon fast alles probiert, außer ein Meerschweinchen in den Schoko. Soße oder so. Und weiß ich nicht, ob ich das vielleicht essen oder nicht. Also ich glaube fast, dass bis das erste Mal das passieren wird, wahrscheinlich das dann auch, da werde ich zwar neugierig sein, weil es wahrscheinlich trotzdem nicht essen, könnte ich mir vorstellen. Deswegen würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt da große Vegetarier bin, aber ich esse nur sehr wenig Fleisch, ich esse auch kein Fleisch, aber ich würde es nicht komplett ausschließen, okay. Eben aus Neugier, soweit bin ich noch nicht. Was weiß ich, wenn ich jetzt in Südamerika bin und es gibt halt das Meerschweinchen am Spieß, ist die Frage halt, wenn man das einmal isst, ändert das wahrscheinlich nichts an der industriellen Tierproduktion.
Und was war dein Hauptgrund zum Vegetarier? Und dann, jetzt ökologische Gründe oder Mitleid mit Tieren oder für dich Mitleid selber gesundheitlich? Mit Tieren,
das ist eine Mischung.
Oder Lifestyle oder Religion?
Gesundheitlich hat es, was ein dafür gebraucht hat, muss ich mal ein Blutbild machen. Also vom Körpergewicht hat sich bei mir nicht viel geändert und ich finde das immer lustig, wenn der Bill Clinton zum Beispiel sagt, er ist jetzt fast Veganer und isst nur noch einmal im Quartal einen Fisch oder so und hat deswegen so viel abgenommen, das kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Das war bei mir definitiv nicht so. Und wenn man gern isst, findet man ausreichend vegetarische und vegane Sachen, die man auch gern isst, ganz genau. Okay. Und wenn man irgendwann einmal die Fleischgerichte schmecken im Prinzip ja immer gleich, deswegen kann man, finde ich, irgendwann einmal die zumindest reduzieren. Und weil ich eben diese Zeitschrift immer gelesen habe, wird man halt, wenn man sich damit länger beschäftigt, dann aufmerksam auf diese ganzen unnötigen tierischen Inhaltsstoffe in Produkten, die eigentlich niemand braucht. Also sie Nudeln mit Ei zum Beispiel sind ziemlich unnötig. Es ist natürlich so, dass es schmeckt ein bisschen anders, aber es ist nicht so, dass es schlechter schmeckt, meiner Meinung nach, sondern halt ein bisschen anders eben. Und es gibt ja, in dem Fall war das vegane Nudeln. Oder auch, was weiß ich, Fleisch ist ja sehr oft dabei. Was weiß ich, ein gutes Beispiel ist Spaghetti Bolognese zum Beispiel. Mhm. Weil da ist halt Schweinefleisch, denke ich, ist das traditionelle Bolognese-Rezept oder das Rindfleisch, wie auch immer, verschiert es jedenfalls. Und da kannst du, wenn man jetzt einen pflanzlichen Fleischersatz nimmt, schmeckt es natürlich ein bisschen anders, aber in meiner Meinung nach kann man nicht sagen, dass es schlechter schmeckt oder besser, ganz besonders.
Gerade bei Faschierten finde ich das nämlich, das Soja-Geschnetzelte, was es da gibt, diese ganz kleinen Krummen und so, wenn man das hingewürzt, dann funktioniert das echt gut. Da hat sich auch viel getan über die Jahre, glaube ich.
Ja, also ich weiß nicht, ob es das vielleicht früher schon gegeben, aber halt war mühsam zu bekommen und jetzt kriegt man es relativ leicht. Mhm. Also jeden DM kannst du zum Beispiel Soja-Granulat kaufen, was ausgezeichnet ist.
Geschmacksverstärker sind immer besser geworden mit der Zeit.
Ja, wobei das ist nicht so, das mit dem Geschmacksverstärker ist auch ein lustiges eigenes Thema. Da gibt es ja total viele Details, mit denen man sich dann, auf die man dann draufkommt. Sind die einfach wurscht. Also das Glutamat, das ist ja der Geschmacksverstärker schlechthin, über den im Prinzip jeder kennt, alle reden. Und das. Ja, genau. Das Lustige ist, dass das Hefeextrakt, was ja Veganer sehr gern überall draufschmieren oder überall draufschmieren ist übertrieben, aber zum Würzen verwenden. Australier sind ja da ganz groß, eben mal mit einem Australier geredet. Marmite, sagen, ist von den Briten, wobei das Marmite, ist das nicht eher aus Rinderknochen?
So schwarz.
Das ist doch Marmite.
Auch schwarz, aber das ist doch auch nicht
Hefe. Ich glaube, das, ich weiß es nicht. Jedenfalls das Vegemite heißt das australische.
Okay, Vegemite.
Ich habe mal einen Australier in Pakistan lustigerweise getroffen, der hat gesagt, die sind alle total süchtig drauf, so ungefähr. Und hat dann so Spaß gehabt, gesagt, jeder Australier hat ein kleines Gerät mit einem roten Knopf und wenn er das drückt, dann wird da so ein Glas Vegemite losgestartet, das dann mit einem Fallschirm über ihm landet. Das ist im Prinzip so wie das Hefeextrakt, was man bei uns in den, zumindest in den Reformhäusern und beim DM und so wahrscheinlich in normalen Supermärkten auch kaufen kann. Und dieses Hefeextrakt, das, deswegen bin ich drauf gekommen, das hat, ist eben eine natürliche Glutamatquelle. Also so viel zum Thema künstlicher Geschmacksverstärker und Anführungszeichen. Was bei mir halt der Fall war, ich habe eigentlich gleichzeitig mit der Reduzierung des Fleischkonsums auch überhaupt Salz vor allem reduziert und unnötige Gewürze, sage ich mal, zum Beispiel Hefeextrakt auch oder eben Glutamat, je nachdem. Und mag das auch gar nicht, wenn wir jetzt so Burger total füllen, Asiaten zum Beispiel, ist das in Wien so, dass das Essen eben total entweder versalzen oder was auch immer ist, jedenfalls schmeckt halt extrem. Und finde ich eigentlich angenehm, wenn man sich mal von dieser extremen Würzung ein bisschen entfernt hat, weil dann auch das Gemüse einfach besser schmeckt.
Ja, ist nicht alles zu getunkt.
Genau. Ja, da letztens ist mir ja aufgefallen bei den Babyfläschchen, die haben wir beim Oma-Besuch mit einem normalen Spülmittel gewaschen, wo halt Zitrusduft und so drinnen ist. Und die haben dann total nach Zitrus gerochen. Und hat das Kind zum Glück trotzdem getrunken. Das hätte mal ein kleines Problem gehabt. Und dann habe ich die eben, hat es Milch rausgetrunken. Geschmeckt hat sie gleich, aber gerochen hat es halt extrem nach Zitrus. Und dann, wie ich das Ganze im Geschirrspüler gewaschen habe, hat der ganze Geschirrspüler lustigerweise nach dem Zitrus-Ding gerochen. Also ich finde ja Geschirrspülmittel ohne Würze und Anführungszeichen Aroma, wie nennt man es?
Ja, das
finde ich.
Im Gegenteil, da toben sie sich jetzt gerade aus.
Ja, ganz genau.
Früher
ganz
nur
genau.
Zitrus, jetzt ist es, weiß ich nicht, Melone
aber,
und ja, genau, noch viel exotischer.
Genau. Melone und Kirschblüte, das geht immer. Das hatten wir letztes Jahr zu Weihnachten, Kirschblüte,
Milch. Und letzte Frage noch, Martin, hast du dann dein Vegetarium auch missioniert an deine Familie?
Das habe ich, oder das ist, das funktioniert.
Wirkst du einfach passiv durch
dein Vorbild? Ja, das kann, also missionieren funktioniert überhaupt nicht, das kann ich schon mal sagen.
Also wenn wer anderer Fleisch isst, sagst du nicht so absichtlich au, au, au oder so.
Nein, solche Sachen funktionieren ganz schlecht. Und was ich allerdings schon gemacht habe, ist, dass ich zum Beispiel einen faschierten Braten auf Dinkelbasis, also keinen faschierten Braten, sondern einen Dinkelbraten gemacht habe in Kärnten oder im Leibchen. Und halt, was ich besonders, wenn ich bei der Familie in Kärnten bin, irrsinnig gern mache, ist Sachen kochen, die sie für sich mit Fleisch kochen, genau das gleiche parallel vegan oder vegetarisch, also meistens halt vegan. Meine Schwester ist strikte Veganerin sozusagen, deswegen mache ich es dann meistens gleich vegan, weil das ist dann auch schon wurscht. Und das Lustige ist ja auch diese Differenzierung zwischen Vegetarier und Veganer, das ist im Prinzip das Gleiche. Man kann auf die restlichen tierischen Produkte auch sehr leicht verzichten. Also Milch in Kaffee ist genauso, wenn man Sojamilch nimmt, schmeckt der Kaffee ein bisschen anders, aber ich finde, ich kann auch nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter schmeckt. Wobei, gerade da ist es halt so, dass jede Sojamilchmarke ein bisschen anders schmeckt und da muss man halt mal die richtige finden. Besonders die Alpro-Soja, die ja eigentlich überall zu kriegen ist, die schmeckt total wie Vanillemilch eigentlich, wenn man sich mal wenn man sich mal ein bisschen von dem Vanillegeschmack entfernt.
Und was sagt deine nicht-vegetarische Verwandtschaft zu deinen veganen Kochkünsten dann? Also die probieren das dann? Oder?
Ja, das ist das Problem, was man halt so beim Missionieren und Anführungszeichen hat, deswegen funktioniert es so schlecht, ist, dass es ja doch anders schmeckt. Und da dauert es halt, bis die Leute draufkommen, oder kommen es vielleicht auch nie drauf, keine Ahnung, vielleicht ist es auf jeden anders. Ich finde halt, dass es eben dieser Geschmack keinen Unterschied macht, wenn man nicht sagen kann, dass das eine besser schmeckt als das andere. Das
ist halt nur ein bisschen anders.
Und das wird aber von allen eigentlich als schlechter eingestuft.
Weil es nicht so schmeckt, wie sie es gewohnt sind.
Genau, weil es nicht so schmeckt, wie sie es gewohnt sind.
Das darf auch nicht ja, interessante Parallele, wenn man versucht, Leute zu Linux zu missionieren. Ne?
Ist das gleiche, was missionieren ist allein schon das Wörtchen, glaube ich, das haut nicht hin. Ich habe eine Zeit lang mit Seitanpulver experimentiert, ein Orgeszeug.
Mit was?
Seitanpulver.
Und was tut das?
Erklär mal, was ist Seitan? Ja, gute Frage, ist das ein
Weizen?
Ja.
Und was kann man damit tun?
Das ist ein weißes Pulver und das rührst du, also ich habe es mit Wasser angerührt oder halt mit Wasser mit Zuckergewürze oder so. Und bei mir war immer halt das Ziel, irgendwelche Fleischersatz, also ich habe das aus Spaß gemacht, einfach so um Fleischersatz zu produzieren.
Okay,
also
du wolltest künstliches Fleisch à la Frankenstein machen.
Und habe dann auch Versuchsanordnungen angerichtet, habe in der Küche dann, also gekocht und dann hingestellt, damals noch in WG mit meinem Bruder und so, und habe ihn da so hingestellt einfach zum Essen und naja, es ist als Bröselschnitzel durchgegangen, aber immerhin er hat es gegessen und es hat sehr gut geschmeckt, aber es ist ein irres Zeug, weil das Seitan oder so, das ist ja auch irgendwie, es wird dann total klebrig und wird eine totale Masse, ist ein tolles Ding, also sollte man sich mal kaufen, es gibt halt diesen Laden, das Formosa, kennst du
das? Ja, genau, das kenne ich.
Das sind auch Peristen, oder wie heißt die Gasse, die die Kirche mit dem Apollo-Kino,
genau, beim Apollo-Kino.
Die verwechsel ich immer, die beiden. Ja, und da kann man sich lustige Mockups kaufen und halt so Speisen.
Mockups, genau.
Und da kann man,
Speisen, die so
und da kann man auch reinlassen. Ja, also gibt es im Kühlschrank, siehst du dann so ganz große Fische und das ist halt auch was.
Stellst du mal
ein Halter her. Ist oder lustig. So,
ja. Ja. Das Famosa und das hat da, ich denke, wie eigentlich kein anderes Lokal in Wien, haben sie halt Gerichte, die sie wie Fleischgerichte machen, zum Beispiel Gansl mit Knödel und so, aber halt vegan. Oder Cordon Bleu, Wiener Schnitzel und solche Sachen.
Ja.
Habe ich ein Foto von dir mal getweetet, glaube ich, falls du das gesehen hast.
Okay, erinnere mich jetzt nicht so. Ich war jetzt in London vor 2 Wochen in seinem, also durch Zufall bin ich in einem vegetarischen Restaurant gelandet. Also die Buffet von außen hat herrlich ausgeschaut und dann waren wir drinnen. Ja. Also ich war da ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen.
Wirklich,
hat
es nicht gekickt. Kein Fleisch drin war, oder?
Ja, genau.
Hat nicht gekickt.
Das letzte bisschen Würze hat dann gefehlt. Also,
ja, von hier
muss man gewohnt werden, glaube ich.
Schau mal, Balokan,
hast du das schon vorher gemeint? Geschmeckt, oder?
Mir hat es. Hat mir von Anfang an geschmeckt. Ich habe Tofu natürlich vorher gegessen, weil ich sowieso ein großer Fan von asiatischer Küche war, bevor ich nach Wien gekommen bin sogar. Das war eh das Paradies nachher. In Kärnten war das, wie ich aufgewachsen bin, zumindest noch eine Sensation, wenn man mal ins chinesische Lokal gegangen ist. Inzwischen ist das eigentlich das Standardessen, kann man fast sagen. Jedenfalls habe ich Tofu natürlich vorher schon gekannt und der war dafür schon mit Tofu gekocht, Wok zum Beispiel. Und das hat mir eigentlich schon von Anfang an geschmeckt. Aber Tofu ist ja was anderes als diese typischen Fleisch- Mock-ups, wenn man so will.
Ja, genau.
Weil Tofu wird so gemacht, da wird zuerst mal wird Sojamilch gemacht, aus Sojabohnen. Das funktioniert so, dass man die Bohnen mit Wasser püriert, mehr oder weniger, und dann aufkocht. Mhm. Und dann werden die Schalen rausgefiltert oder nicht, je nachdem. Also bei der Sojamilch, die man kauft, die ist halt meistens gefiltert. Und wenn man das Ganze noch, das ist halt vom Eiweißgehalt her ähnlich wie Kuhmilch. Und wenn man das Ganze jetzt zum Ausflocken bringt, dann wird aus der Kuhmilch Käse und aus der Sojamilch Tofu.
So funktioniert das.
Und so funktioniert das ganz genau. Da kannst du auch, also was ganz lustig ist, man kann aus Kuhmilch, wenn man wo so zum halben Preis Kuhmilch gibt, ist das auf jeden Fall wert, mal auszuprobieren, kann man sich 4-5 Liter Kuhmilch kaufen, in einen großen Topf reinfüllen und mit Zitronensaft auskochen und das Ganze nachher mit einem Geschirrtuch absehen. Und da sammelt sich halt nachher das ausgeflockte Eiweiß. Und das muss man nachher pressen und dann wird da mozzarellahaltiger Käse draus. Also mit Zitronensaft kann man es ganz gut machen. Je nachdem, wie viel man nimmt, schmeckt der Käse dann mehr oder weniger nach Zitrone. Ist jedenfalls ein Versuch wert und das bleibt. Man hat dann halt so von 5 Liter Milch ein kleines Kugel und 5 Liter Molke im Prinzip, die man eigentlich weiterbringt.
Okay.
Ja, und das andere, diese ganzen Fleischersatzdinge, die für Schnitzel und so verwendet werden, das wird, glaube ich, irgendwie ziemlich industriell hergestellt. Also das ist sicher diskussionswürdig. Aber die Fleischindustrie ist sicher nicht besser.
Ja, das kann man dann, ja.
Okay, dann danke Martin. Und ich erzähle kurz von dem Tierschutz, also vom Vortrag von Martin. Oder? Ja, also wir bleiben ein bisschen beim Thema. Wie gesagt, MetaLab, Vortrag von Martin Balluch. Hast du eigentlich den Film gesehen von ihm? Nein, ich habe der Prozess meinst du wahrscheinlich, oder?
Ja.
Habe ich noch nicht gesehen.
Noch nicht gesehen, ja. Ist er jetzt schon überall angelaufen jetzt mittlerweile, oder?
Ja. Egal, muss man sowas... muss man schauen gehen.
Wir könnten eigentlich einen Biertaufer-Podcast-Kino machen und
gemeinsam hingehen. Ja. Gleich nachher, weil ich mir den auch anschauen. Ja. Also ich kann nur sagen, ich bin ins MetaLab gegangen, eigentlich ohne große Erwartungen, und habe gedacht, okay, da wird er sein Buch präsentieren und Tierschützer und so, ja, und selber Fleischesser.
Also habe keine großen Erwartungen gehabt und dann MetaLab war gesteckt voll und keine Reporter aber, was ich gesehen habe. Und der hat halt ein bisschen vorgelesen aus seinem Buch und halt eher mit trockener Stimme halt vorgetragen, wie es ihm da gegangen ist, im Gefängnis. Und je mehr ich dort drin war, also es war eine gute Stimmung, die Leute haben dauernd gelacht, er hat recht witzig erzählt, witzig gemacht. Aber
es ist mir immer mehr so zum Kotzen gegangen, also richtig die Republik da würgen können. Ja. Mhm. Und einfach die ganzen Geschichten, die er erzählt hat, ich habe jetzt nicht mehr so alles im Kopf, aber sie haben ihm Akteneinsicht verweigert. Also okay. Systematisch von der...
Was? Soll ich mal halten?
Ja. Falt er der Arm auf. Er ist also systematisch versucht worden, fertig zu machen, aufgrund der politischen Prozesses. Ne? Er hat urlange Untersuchungshaft gekriegt, ohne genau zu wissen, warum eigentlich. Ist dann in Hungerstreik getreten aus Protest.
Wann war das? Wie lange ist das her?
2008. Und er war, glaube ich, 105 Tage oder 150 Tage in U-Haft. Ne? Mhm. Das war in den Medien dann. Und es sind so viele Kleinigkeiten. Ich versuche jetzt das Wichtigste rauszukriegen. Also sie haben keinerlei konkrete, also mit all dem Aufwand, den sie betrieben haben, wurde jahrelang wurde dieser VGT bespitzelt mit informellen, also mit wie bei der Stasi, mit Spitzeln, mit Abhöranlagen, mit E-Mails lesen, Computer beschlagnahmen.
Sogar Auto.
Beilsender im Auto drinnen, Fotofallen und Videofallen, Freunde abhören, sogar eine Richterin haben sie abgehört, und weil die irgendwie für ihn da irgendwas entschieden hat.
Das volle Programm, die gleich, eigentlich aus amerikanischen Serien.
Noch filmbarer, so, ja, wo es da immer
wo man nicht dran denken würde, dass das bei uns stattfinden würde, in dem Ausmaß. Okay.
Und was halt rausgekommen ist, dieser Paragraph dient nicht irgendwie einer Terrorismus- oder Gefahrenabwehr, sondern der dient dazu, politisch missliebige Leute fertig zu machen. Muss man nur anschauen, gegen wen der angewendet ist. Gegen dieses eine Islamistenpärchen, das im Internet da angeblich gedroht hat, und dann gegen den bei der Operation Spring, bei den einen schwarzen Künstler, der sich aufgeregt hat.
Hast du den Film übrigens auch gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen. Super. Und das wurde dann auch so mit Abhör und der Staat, mit der ganzen Staatsgewalt versucht dann halt mit der Öffentlichkeit im Rücken gegen irgendwelche Unsympathler halt da voll durchzugreifen und ohne irgendeinen konkreten Verdachtsmoment zu haben, und diese Gummiparagraphen kannst du halt für alles verwenden, und ist eben rauskommen, das was ihm letztendlich vorgeworfen wurde, war da jetzt irgendwie zu agitieren und eben politisch zu arbeiten, und das könnten dann auch echte Terroristen verwenden, und er grenzt sich nicht genug von denen ab, also wenn er jetzt da zu einer Demo aufruft also gegen Pelzhandel oder gegen irgendeine Fleischfirma.
Gasbestand bei den Schweinen.
Ja, genau. Dann könnte jetzt ein echter Terrorist sich dazu aufgerufen fühlen, eben da jetzt einen Terrorakt zu setzen, und er ist dann der Terrorhelfer. Okay. Und ohne dass er jetzt den Terrorist kennt, wird ihm jetzt sozusagen, wird er deshalb fertig gemacht, dass er dem da geholfen hat oder mit dem agitiert hat. Dazu muss man jetzt sagen, dass durch diese ganzen Spitzeln zum Teil 50% der Anwesenden bei so einer Demo Spitzeln sind. Entweder polizeiliche Spitzel, wie diese Daniel Durand, diese Mitarbeiterin, die dann auch ausgesagt hat im Prozess. Okay. Und was mich extrem erschüttert hat, es gibt auch freiwillige Spitzel, also sozusagen Hobbyspitzeln. Das sind irgendwelche Leute in Wien, denen es fahrt oder die haben nichts zu tun. Mhm. Und dann gehen sie halt einmal irgendeine politische Organisation infiltrieren und erzählen das dann irgendeinem Polizeibeamten ihres Vertrauens. Und vielleicht kriegen sie dann auch Geld oder vielleicht machen sie das nur so zur Gaudi. Und was so ein Spitzel natürlich macht, wenn er da jetzt lang genug spitzelt, dann versucht er halt auch mal Action zu machen und sagt, ja, ihr seid so fad, könnt ihr nicht irgendwas anzünden oder so. Ja.
Zusätzlich agitieren.
Ja, und dann hat eben der Martin Ballock super gesagt, ja, und dann treffen sich zwei Spitzeln, die nichts voneinander wissen, und putschen sich gegenseitig hoch, ne, damit sie endlich was zum Bespitzeln haben. Ja. Und sie haben dann halt
ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass es überhaupt so Leute gibt, die nicht bei der Polizei angestellt sind und spitzeln.
Das war mal heute ja, du erfährst es ja auch nicht. Es wurden die ganzen Spitzelberichte wurden im Prozess nicht vorgeführt. Und dann ist halt ganz arg, wie die Behörde lügt, ja, und also das habe ich auch gemerkt, also wie ich diese Berichterstattung gesehen habe, da hat dann geheißen, ja, der Martin Balluch, das ist praktisch so eine Art Mafia-Organisation, und die machen da Säure- und Buttersäure-Anschläge und Brandanschläge, und da haben wir auch gedacht, aha, na, vielleicht stimmt das, ich weiß es nicht, na komisch, und also der war nicht für mich so ein Sympathisch sofort, ne? Da haben wir auch gedacht, ja, vielleicht haben die recht, wird schon stimmen, ich weiß es ja
genau,
nicht.
Genau, das haben wir damals am Anfang
auch noch gedacht. Und die werden, wenn die da alle
sagen... Das Prinzip Medien berichten, was und irgendwas bleibt kleben.
Das heißt, die halt setzen die ganze Staatsmacht ein, um einfach eine Medienkampagne zu machen. Das ist halt dann bei seinem Vortrag rausgekommen, dass da die Polizei, das Ganze hat angefangen, sie haben Jagden beobachtet, einfach nur dokumentiert. Und Martin, du hast da ja aktuelle Meldung.
Genau, vielleicht sagst das du war kurz. Gestern, hat ja ein Video die Runde gemacht, zuerst auf heute.at, lustigerweise, und dann auf YouTube, wo ein Grazer VGT-Mitarbeiter hat eine Treibjagd gefilmt, die laut VGT-Angaben.
VGT ist Verein
gegen genau, das ist, da ist der Martin Ballock, der ist der Obmann, der Chef, Geschäftsführer von VGT. Und die sind wahrscheinlich die am meisten in den Medien präsente Tierschutzorganisation.
Obwohl sie urklein sind eigentlich.
Ja, und der hat eben diese Treibjagd gefilmt, weil die muss Ich kenne mir jetzt auch nicht aus, wie das ausschaut, aber die muss scheinbar einen ausreichend großen Abstand zu Wohngebieten haben, also ein vernünftiges Und der VGT hat befunden, die Treiberg ist zu nah am Wohngebiet einerseits und andererseits wurde da in der Pause angeblich Bier getrunken, was hoffentlich auch verboten ist. Weiß ich nicht, wie es ausschaut. die haben dann, so habe ich es zumindest mitbekommen, Bade, der VGT und die Jäger, die Polizei gerufen. Die Jäger, weil sie haben halt gesagt, sie haben Angst, dass da jetzt Einbrecher filmen, so ungefähr, verdächtige Personen sind unterwegs, der Schmäh. Und der VGT hat eben gesagt, die jagen so nah am Wohngebiet und trinken Bier. Und dann kommt die Polizei, und also zwei Polizisten, und wollen von dem mit der Videokamera einen Ausweis sehen, um die Daten aufzunehmen, weil sie eben sagen, er könnte ein Einbrecher sein. Und dieses Video, das gibt es eben auf YouTube. Das kannst du noch eh verlinken, schicke ich euch den Link.
Du siehst auch, wie Österreich funktioniert. Du kannst soffen im Wohngebiet bewaffnet herumlaufen und der niedergemacht wird von der Polizei, ist es der mit der Videokamera, weil der ist gefährlich. Ne?
Und das ist auch total lustig, da gibt es ja viele Videos, wo Polizei gefilmt wird und die österreichische Polizei ist da ziemlich allergisch drauf. Und gerade wenn man jetzt so Polizeiaktionen aus der Occupy-Bewegung aus Amerika anschaut.
Darf man sie filmen, die Polizei eigentlich?
Ich würde schon sagen, weil sonst würden sie aggressiver das
filmen. Darfst du aber immer eine Dienstnummer verlangen.
Ja, eben. Und also jedenfalls bei dieser in Amerika, wenn man sich gab es ja diese. Wohl, darf man schon filmen. Weil wenn man nicht filmen dürfte, dann gäbe es ja viel größeres Problem mit dem.
Ich muss dazu sagen, mich hat ein Polizist blöd angeredet bei der Hanf-Demo. Der hat gesagt, was filmen Sie mich? Ich habe nur blöd geschaut, der ist weitergegangen. Ne? Also, aber ich habe mir gedacht, wo lebt der? Ja, das Selbstverständnis recht, haben Sie. Wenn du einen Polizisten filmst, bist du schon querulant.
Selber filmen?
Also das weiß ich nicht. Aber
Sie wollen es zwar nicht, Sie verbieten Sie, aber es kommt bei den Prozessen raus, dass
das. Ich glaube, wenn das tatsächlich verboten wäre, dann würden Sie noch aggressiver gegen diese
Filme. Sie haben natürlich Angst, dass Sie
dann wiedererkannt werden. Was ich noch sagen wollte, da gab es ja diese erste große Eskalation in New York, wo auf der Brooklyn Bridge 600 aber Demonstranten.
Bleibst du jetzt bei dem Grazer Thema?
Ja, da komme ich gleich dazu. Und da wurde eben die amerikanische Polizei, hat da selbst Polizisten gehabt, die gefilmt haben. Wie sich dann später herausgestellt hat, sind sie deswegen nicht besser. Ja. Aber immerhin.
Das wird zurückgefilmt. Das ist Krieg der Bilder jetzt mittlerweile. Ja. Wenn sie sich verhindern können.
Beim Grazer Thema war es eben so, dass der gefilmt hat.
Und dann ist er niedergeschlagen
worden. Genau, und dann hat eben er hat gesagt, ich gebe euch meine.
Der Polizist wollte die Kamera haben. Ne?
Sieht man im Video nicht. Angeblich war es so, dass der Polizist ihm die Kamera mal zugeklappt hat. Das Video geht dann so los, dass der sagt, greifen Sie nicht mehr Eigentum, also der VGT-Aktivist, der Filmer, sagt zum Polizisten, er soll nicht sein Eigentum angreifen. Mhm. Und der Polizist behauptet nachher in typischer Polizeimanier, wenn man ein paar von diesen Polizeivideos gesehen hat, das sieht man, dass das immer nach dem gleichen Muster abläuft. Ich greife Ihr Eigentum an, mache ich nicht so ungefähr. Und wie auch immer, das sieht man nicht am Video, soll es passiert sein oder nicht, das ist eigentlich vollkommen egal. Mhm. Jedenfalls so geht's los und dann sagt der Aktivist, er gibt seinen Ausweis erst her, wenn der Polizist seine Dienstnummer genannt hat. Und dann sagt der andere Polizist, zeigen Sie jetzt den Ausweis, sonst nehmen Sie nach dem Sicherheitspolizeigesetz fest. Das habe ich ganz interessant gefunden, weil gerade das Sicherheitspolizeigesetz jetzt gerade in Verschärfung begriffen ist. Mhm. Mal sehen, was weiter passiert. Und dann geht es halt so weiter, dass der Polizist immer näher an den Aktivisten rangeht man sieht auf dem Video, schaut es halt so aus, als würde der Polizist ihn zumindest einmal stoßen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es gestellt ist, das kann dann jeder selbst, wird wohl als Sachverständiger vor Gericht beurteilen. Und jedenfalls geht der Aktivist dann weg, weil er findet, dass die Polizei zu aggressiv ist und dann siehst eben, wie der niedergerissen wird. Also die Kamera ist dann in die andere Richtung und man sieht eben, wie das chaotisch runterfliegt und dann schwarz wird. Und danach sieht man dann noch, gibt es eben Fotos, wo man sieht, wie der festgehalten wird von den Polizisten, angeblich 45 Minuten, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, und angeblich mehrmals mit der Faust auf den Kopf geschlagen. Jedenfalls ist er dann von der Rettung ins Krankenhaus geführt worden, weil er aus dem Ohr geblutet hat. Also so unzimperlich waren die da sicher nicht. Und der zweite VGT-Aktivist, der dann noch dabei war, hat die Kamera irgendwie retten können, weil deswegen gibt es das Video überhaupt im Internet. Die waren zum Glück schon so zweite Polizisten, also konnte der wahrscheinlich mit einem Film entkommen, nehme ich mal an. Und würde ich auf jeden Fall empfehlen, jedem
das mal anzuschauen. Na okay. Also ja, so viel zur Realität in Österreich.
Das ist eben, ich habe gestern in die Runde gemacht, ganz aktuell. Okay. Und das, ja, was ich noch ganz allgemein zum Martin Balluch und zu dem ganzen Tierschutzthema sagen wollte, ist, da gibt es einerseits eine Ö1-Diagonalsendung über Martin Balluch, die ist inzwischen, glaube ich, schon ein Jahr alt oder so, die ist sicher zu bekommen. Ich glaube nicht, dass wir sie ins Internet stellen dürfen, nehmen wir mal an.
Wir können darauf verlinken.
Aber nein, das Problem ist, das ist eben nicht mehr online. Oder so. Das ist, muss man sich irgendwas Besseres einfallen lassen. Aber die wurde, also ich glaube, das darf man ohne weiteres sagen, im vegan.at Forum, das ist eben die vegan, da gibt es den VGT und die vegane Gesellschaft, die sind ziemlich verbandelt, muss man glaube ich sagen. Deswegen sind da einige vegan.at-Aktivisten verhaftet worden bei der ganzen Sache. Da gibt es eben ein Forum und da hat, wenn man da danach sucht, findet man, ich weiß nicht, ob es noch online verfügbar ist, da hat es jemand auf Rapid Share oder so. Ja, aufgeben. Kannst du rausschneiden oder nicht? Und das andere, was noch Interessantes gibt, da du musst dann überlegen, was du reingeben willst oder nur in die Shownotes. Da gibt es ja den Florian Klenk vom Falter, den kennst du sicher. Ja. Und der hatte, da, wie das Ganze losgegangen ist, einen Artikel geschrieben aus der Sicht der Kleiderbauerleute, wie die das quasi initiiert haben, weil die sind ja die das Ganze angestoßen haben. Und der ist eben, darf man glaube ich sagen, aus nicht wirklich neutral, sondern eben eher parteiergreifend.
Das ist dann bei der Pressekonferenz auch besprochen.
Ja, genau. Und der ist jedenfalls lesenswert und der ist auf der Falter-Seite auch online. Ich glaube, der sollte eigentlich relativ leicht zu finden sein.
Mhm. Okay, ich möchte jetzt nur noch eins kurz erzählen von der Pressekonferenz, dann gehe ich zu anderen Themen. Was mich halt unter vielen von dem, was Martin Balluch erzählt hat, sehr unangenehm berührt hat, war, dass er es geschafft hat, die Polizei, glaube ich, dreimal, also diese Sonderkommission dreimal verurteilen zu lassen von einem unabhängigen Richter auf Herausgabe dieser Telefonabhördaten, die sie von ihm genommen haben, wo sie dann eh nichts gefunden haben. Aber sie wollten einfach wissen, was ist da rausgekommen. Und die Polizei hat jedes Mal gesagt, nein, das können sie ihnen nicht geben, weil das ist zu kompliziert und dann ist mit dem Computer und so. Und dann haben sie angezeigt, dieselbe Kommission bei der Korruptionsstaatsanwalt. Also schon, waren schon drei verschiedene Richter, die ist dann schwanger geworden, nächste Richterin und so. Jeder hat gesagt, ja, bitte. Und die eine Richterin hat dann auch beim Urteil geschrieben, ja, sie haben recht, also sie müssen rausgegeben worden, das steht sogar in der Verfassung drin, also alle Daten müssen dem Angeklagten zugänglich gemacht werden. Allerdings sieht der Gesetzgeber nichts vor, wenn die Polizei das dann nicht macht. Es gibt keine Sanktion, deshalb macht die Polizei auch nicht. Also die pfeift auf die Verfassung. Und dann haben sie es bei der Korruptionsstaatsanwalt angeklagt und die hat dann das abgelehnt, weil es gesagt hat, ja, das war wirklich nur ein Versehen und das hätte ja sein müssen vorsätzlich und das ist nicht nachweisbar, dass das vorsätzlich ist. Also wenn es noch drei Urteilen die Daten immer noch nicht hergibst, ja, und dann war es nicht vorsätzlich, musst du denken, okay, wo legst du? Und waren lauter so Sachen, wo da wirklich die Haare zu Berge stehen. Und jetzt lese ich gerade sein Buch, ich werde dann, sobald ich es ausgelesen habe, davon
weitererzählen.
Davon
ja, und den Film werden wir uns
vielleicht anschauen. Den Film werden wir uns gemeinsam anschauen. Ja. Das ist sicher noch Thema für mehrere Podcasts. Die Bananenrepublik Österreich. Okay, jetzt noch zu anderen Themen. Ich war auch auf der Comicbörse
am Freitag.
Ja, und davon habe ich zwei Interviews gemacht.
Von dort hinaus.
Genau, aber muss sagen, Entschuldigung, das war nicht Comicbörse, das war Videospielbörse. Retro-Gaming-Börse, ja, voll mein Thema. Was ich nicht gewusst habe, es gibt Retro-Gaming-Zeitschriften, Hochglanz mit Artcover drin, für den 40-jährigen
Nerd
mit zu viel Gelb.
Also ein Elektrospieler, ist das so ein?
Ja, genau sowas. Ja,
Elektrospieler, den kenne ich von einem Podcast, da ist ein Redakteur so dabei. Da gibt es gute Sachen sicher.
Ja, wirklich, total. Also Playboy war nichts dagegen, wirklich Hochglanz-Zeitschrift.
Da mitten zum Ausklappen.
Ja,
genau. Derrycam, sehr schön.
So, wirklich so eine eigene Szene, was ich Interview habe ich gemacht mit einem Verleger, wirst du hoffentlich einspielen dann, wann die
genau, den muss ich noch reinhören.
Ein Verleger aus Deutschland, der verlegt einfach Bücher über die Game-Industrie, also zum Beispiel über die Firma Commodore.
Ja.
Und Commodore, das andere war ein Interview mit einem Typen, ganz liebe Studenten, vom T99 Club. Die haben so T99 Rechner, die waren alte 16-Bit Homecomputer und die gibt es eben jetzt noch und werden immer noch programmiert, haben im Internet eine Szene, werden Spiele dafür programmiert und man kann auch noch echte Exemplare davon kaufen. Und die haben in Wien einen Club und treffen sich. Was ich auch gesehen habe, aber leider nicht interviewt, aber ich habe Fotos gemacht, war so eine Firma aus Deutschland, also auch so Enthusiasten, und die nehmen einen Pinball-Simulator, also einen Flipper-Simulator und bauen daraus einen Mini-Flipper mit einem 19-Zoll Bildschirm, nicht 19 Zoll, sondern Breitbildschirm.
Also, dass du das
der ist dann der Flipper-Tisch, oben noch einmal ein Monitor für die Anzeige und drunten halt richtige Flipper-Knöpfe, aber das Ganze ist eher klein. Da kannst du dir vorstellen, so ja, wie eine größere Reisetasche.
Ja.
So kleiner
aber halt auch mit schwer. So Force-Feedback. Also wenn man
leider nicht Force-Feedback, aber drinnen ein Subwoofer. Also das Ganze schüttelt allein durch den Sound. Und ich habe dann halt geflippt und das ist natürlich total cool. Also ein total schönes Spielgefühl.
Das ist nett. Das ist gerade beim Flipper wichtig, wo die Haptik
ist. Ja, so. Ist allerdings happig teuer. Also das Ausstellungsgerät war, war ich jetzt irgendwas mit 6, ich glaube 6.000 Euro, kann das sein? Ich habe ein Foto gemacht. Also es, war, also es gibt einen Link und so und sie verkaufen weltweit an die, wer halt einen Flipper will, aber nicht einen echten Flipper, sondern eben so einen Computer, aber nicht einen PC jetzt flippern will, sondern wirklich an seiner Flippermaschine einen PC-Flipper.
Besonders kann man einfacher wechseln, wenn man ein paar Flipper-Themes rauflädt oder so.
Da sind schon welche drinnen.
Du kannst eine Flippermaschine wechseln. Kannst du schon rotieren, ja, also da haben sie schon mehr.
Ist leider nicht mit Linux gemacht, aber die Flipper-Software ist frei. Und ich glaube auch Open Source.
Weißt du, welche Plattform da drunter rennt? Weißt, haben Sie das
ich verraten? Ich habe es mir nicht gesagt, aber dass kein Linux war, nehme ich stark an, es war Windows. Aber du hast zumindest nichts mitgekriegt dafür. Ich nehme an, man könnte es auch mit Linux machen. Aber voll interessantes Projekt halt.
Ja.
Okay, ich bin immer noch nicht fertig, aber magst du vielleicht ein bisschen was erzählen?
Nein, no, stille Zeit, stille Zeit.
Mir geht das voll am Geist.
Ich habe ja
auch mal mitgekriegt, dass du viel redest und mich unterbrichst.
Ich rede mal. Wir waren ja mal gemeinsam auch letzte Woche am Samstag auf der
Robo-Exotica. Und schon wieder, wir degenerieren so zum richtigen Gastro-Podcast. Erst der Name, Biertaucher, und jetzt geht es dauernd um Essen und jetzt reden wir über das
Trinken. Haben wir eben gesprochen, oder? Vielleicht nächstes Jahr eine Installation
anstreben. Erstmal berichten. Ne? Wir haben ja unsere bitte, wir wurden geoutet als Reporter von heute oder gestern oder sowas Grausliches. Wie heißt die Zeitung?
Ja, von heute.
Von heute, ja.
Das oder Ding war
da. Und was das Schlimme war ja nicht, dass jemand glaubt, aber dass das wir die Reporter sind. Das Schlimme war, dass du das nicht gewehrt hast und gesagt hast, nein, wir sind Biertaucher.
Du hast den Scherz wieder mal nicht kapiert.
Ah, ja.
Weil sie hat gesagt, wir sind von heute und ich habe gesagt, ja, wir sind von heute, von vorgestern. Und du hast leider nicht, also es hat jeder, naja,
Okay, ist ja wurscht.
War trotzdem. Ist ja wurscht.
Nein, auf jeden Fall was
von den Automaten.
Also ja,
von den Robotern.
Es war deine erste, ich war auf der letzten Robotsotika und auf der, das war meine zweite und bei dir war es ja auch die zweite oder dritte, auf der du schon
mittlerweile warst. Mittlerweile schon die vierte, glaube ich.
Vierte schon, ja, okay.
Es kommt gut hin.
Also
die ersten paar Malen, die letzten zwei Jahre habe ich ausgelassen, aber sonst war ich schon eigentlich mal brav dort. Also
sehr empfehlenswerte Veranstaltung. Es geht einfach um cocktailmischende Roboter oder prinzipiell Alkohol und Kunst und Technik, alles zusammengemischt. Und jeder, der gern billig Cocktails trinkt eigentlich und sich für Kunst und Technik interessiert, ist da sehr, sehr richtig. Monochrom, ist ein Künstlerduo.
Ich empfehle dazu, noch ein Bier sich zu graben, weil die Cocktails nicht sehr deliziös sind.
Ja.
Aber das macht nichts. Der Spaß ist es allemal. Also dieser eine Roboter gleich beim Eingang war königlich, den man in sein
Gemächt beten muss. Wir haben ja ein YouTube-Video davon. Oder auch ein Video
auch?
Nein, auf Picasa haben wir ein kleines Video drauf dann. Ja.
Ah, okay. Also aber du hast ihn ja interviewt auch, den
genau, Aussteller. Den Typen, ja. Und der hat seine, was war das, seine Afrika-Totenmaske oder so Karibik-Maske, wie Monkey Island, wie es einmal vorkommt. Ja. Und dieser Automat hat dich beleidigt in mehreren Sprachen, bis du ihm in die Eier getreten hast. Das war so eine riesige Puppe. Und dann wurdest du fotografiert und dann ist ein Cocktail rausgekommen und er hat dann so mit Computerstimme so, gesagt. Genial.
Ja. Super war auch der kotzende Piratenzombie.
Oh, aber der, ehrlich.
Und wo der Cocktail auch realistisch die Wärme gehabt hat, oder?
Das war das Grausliche dran. Ich habe gleich ein ganzes Viertelliter davon trunken, nachher war man schlecht. Also das war so ein sich vorüberbeugender Piratenpuppe und man hat fest tanzen müssen davor. Man wurde animiert von dieser Crew von denen und dann hat er so praktisch einen warmen Strahl ausgekotzt, da hat man dann schnell seinen Becher hingehalten und das getrunken.
Spitze.
Genau, ja. Weil danach habe ich dann ein echtes Bier gebraucht.
Ja, und super Foto schlecht. War, wo ich mich urgefreut habe von dieser Mini-Disco, die sie da gemacht haben, hinten die Installation.
Ist das was geworden, das
Foto? Ja, also okay. Da kennt man uns schon gut drauf.
Aber ich habe nicht kapiert, was der eigentlich tut.
Es war eine kleine Disco, ein kleiner abgesteckter Raum, wir sind reingegangen und vor uns war dieser Totem. Und dieser Totem hat einen Mund gehabt mit einer Öffnung. Ja. Und man musste, die Idee war, dass wir rituell diesen Totem antanzen, den
Gott des
Alkohols.
Genau. So, ja.
Und dann hat er auch wirklich ein Trinkglas ausgespuckt.
Hast du das gesehen? Haben wir dann
ich habe es in der Hand gehabt und ich hatte noch die Hälfte, wie wir rausgegangen sind, ich wurde angerempelt beim Rauslatschen.
Oh,
ich hatte ein herrliches Marillenodeur, aber das macht ja nichts.
Okay, dann erinnere ich mich, den Metlax-Roboter gegeben. Das schaut so aus wie ein riesiger Drucker, nur holt er sich nicht Farbpatronen, sondern alkoholische Getränke. Ja. Der glänzt dadurch, dass er extrem schön ist. Der ist so mit Holz gemacht und
ich
so
war auch schon auf der letzten
noch nicht Holz verkleidet so ein Veteran, war. Den kann man auch mieten. Wenn man eine Veranstaltung hat, kann man den, glaube ich, anschreiben, den Erfinder, und der vermietet den Roboter. Wirklich sehr elegant. Ja. Der mischt dir halt jeden beliebigen Drink, kannst du programmieren, was er da zusammenmischen soll. Kannst du dich noch an den Roboter erinnern?
Oh, da hat es einige gegeben, Voodoo, den Sackertapp hat es gegeben, das war dieser Fußballtisch, wo sie alles umgetürmt haben, wo oben ein Kanister mit Alkohol
genau, und die Leute haben gleichzeitig,
schon ein bisschen College-Style und so, das hat es schon auch noch gegeben.
Einer war so Voodoo-mäßig, das war so eine riesige Voodoo-Puppe und die hat man so mit Stecken so
piepsen müssen in
Körperöffnungen.
Ja, stimmt, das war creepy, da musste man wirklich in die Körperöffnungen rein mit einem langen Stecken und der hat dann auch einen Drink ausgespuckt.
Und dann hat es so einen sehr eleganten Kussroboter gegeben, der hat so eine schwarze Fliege gehabt und hat so sehr elegant ausgeschaut und hat man sich, glaube ich, vor dem küssen müssen.
Richtig. Und er hat einen Rat gegeben, wenn man sich Lippe auf Lippe küsst, wird die Wahrscheinlichkeit gesteigert. Anscheinend war der drauf trainiert.
Ja, er hat meinst du, er hat eine Bussi-Erkennung,
ja, also fake.
Den, ja, den haben wir nicht ausprobiert.
Na, Gott sei Dank.
Ja. So, okay, das war die Roboxotica.
Ja?
Dann kann ich berichten, ich habe mir das Humble Bundle gekauft, nachdem du das letztes Mal erwähnt hast. Und zwar, weil da ein sehr schönes Spiel dabei ist, Dungeons of Dreadmoor. So ein Dungeon-Crawler, aber sehr mit nicht so im Retro-Style, sondern wirklich in schönen, komikhaften Figuren, die sehr groß sind. Und aber sonst alle Qualitäten von einem Dungeon-Crawler, Skills verschiedene, die du da mixen kannst und halt steigern und Schätze und alles. Das Blöde ist nur, es gibt sogar Debian-Paket, aber es stört dann Ubuntu bei mir dauernd ab.
Also ich habe es noch nicht wirklich schon mal gehabt mit Yeti Moves, aber das haben sie dann gefixt im Nachhinein.
Ja, also und Yeti Moves funktioniert jetzt gut.
Hast du wahrscheinlich Chancen, dass sich da mehr
Leute... Ich nehme an, es wird mit der Zeit besser. Und was da auch dabei war, was zuerst beim Installieren behauptet hat, es hat sich nicht richtig installiert, was ich aber jetzt doch zum Laufen gekriegt habe, und was extrem ein schönes Spiel ist, heißt Aquaria oder Aquarina. Man ist so eine kleine Meerjungfrau und schwimmt ganz cool durch so ein Höhlensystem, so ganz friedlich und sphärisch. Ja. Hört dauernd coole sphärische Musik und sphärische Farben und man kommt sich überhaupt vor wie in einem Aquarium. Und die sinkt dann so, das ist so ein cooles, sag mal, also du hast so ein cooles Rechtsklickmenü mit so sechs kreisförmig angeordneten Symbolen und wenn du auf eins draufklickst, macht es einen Ton. Und dann sagt er dir gewisse Tonfolgen, zum Beispiel linkes Symbol klicken, rechtes, rechtes. Und mit dieser Melodie hast du dann irgendeinen Schutzschirm oder irgendeinen Zauber. Also so weit habe ich schon gekriegt. Und dann musst du so vor Blumen singen und dann kommt irgendeine Kapsel raus und die schwimmst auf. Und dann verwandelt sie sich auch irgendwie in eine böse Meerjungfrau und kann dann so schießen. Also es ist ich mag eigentlich sonst so Scroll- und Jump-Spiele nicht, aber das war so schön, man schwimmt so und es gibt Meeresströmungen und Höhlen und alles so.
Eher so ein
Chill-Out-Spiel, cool. Wo man so, ja, netter Melodie, hat mir wirklich sehr gefallen, also unerwartet gut. Sonst ist noch Daviana drauf, das kennt man vielleicht, das ist so ein 3D-Spiel mit 2D-Retro-Männchen und so eine Art Realtime-Strategiespiel, aber mit sehr, sehr eigenwilligen Look und funktioniert auch super unter Linux, habe ich auch schon angespielt. Okay.
Also die hauen es jetzt raus,
eines nach dem anderen. Realtime-Strategiespiel.
Das ist ein bisschen eigenwillig, ja.
Das ist mir eigentlich gar nicht, es ist schwer zu sagen. Am besten man probiert es aus, es ist ein Bundle total billig zu kriegen. Vor allem, es ändert sich dann im Lauf.
Ändert sich auch das Spiel
die Dynamik.
Weil am Anfang ist es ja kein Realtime-Strategiespiel, sondern mehr Action-Spiel eigentlich. Und später dann wird es erst zum Strategie-
oder Taktik-Spiel. Kommt die Strategie-Komponente erst später dazu. Aber die Grafik schaut cool aus.
Also ja, genau.
Es ist eine wie aus kleinen Polygonen gemachte Landschaft. Im Tron-Style eigentlich.
Ganz genau, ja.
Und es ist drauf sind aber so kleine 8-Bit-Maxeln. Also
wenn man die Gegner zerstört, dann verpixelt es.
Ja, hübsch.
Und die Story ist auch so, dass das quasi eine virtuelle Landschaft im Computer drin ist, genauso wie bei Tron. Also das war
auf jeden Fall Vorbild. Okay, also diesen Aufhänger gibt es auch drin.
Ja, ganz genau.
Okay, dann vielleicht noch eine kleine Meldung vom Mac PC Nux Podcast. Die haben gesagt, dass Okto TV, das ist ein Kabelsender von Wien, hat jetzt eine Mediathek, wo du alle Sendungen oder viele Sendungen online
sehr
kriegst.
Gut. Sehr das gut.
Also die Seite
da hat es ja früher geschaut. Die Sendung gibt, sie hatte jetzt noch jemand am Radar am New Ordner, die habe ich ja zeitlang gern geschaut. Es waren auch so zwei Nerds, die mit ihren Laptops irgendwie so auf der Couch gesessen sind und gesurft haben und dann noch so Stories erzählt haben. War gar nicht schlecht irgendwie, aber ich habe es dann aus den Augen verloren. Keiner? Ja. Werde ich vielleicht wieder nachrecherchieren.
Jetzt vielleicht in der Mediathek. Wenn wir
Thomas Berl einladen, dann findet er uns wieder heimlich beim Podcasten.
Ja, das waren eigentlich alle meine Themen.
Ja.
Ich
könnte noch erzählen über meine Philipp K. Dick-Lesung, aber ich...
Du hast ja endlich Blade Runner gelesen, oder?
Ja, richtig, aber ich verschiebe diese Erzählung. Ich verschiebe diese Erzählung deswegen, weil ich den Film noch nicht gesehen habe.
Okay.
Und den Film nicht in den zwei verschiedenen Versionen gesehen habe. Das muss ich noch...
Dann kann ich einen Literaturteil weitermachen. Ich habe von Terry Pratchett Snuff ausgelesen.
Der schreibt auch schon ewig, oder? Wie lange ist der jetzt schon dabei bei dieser Serie?
Die Scheiben. Ja, der schreibt schon seit den frühen 80ern. Das Problem ist, er hat ja jetzt Alzheimer oder Parkinson.
Wirklich?
Also eins von beiden. Ich glaube, glaube Alzheimer. Und es ist halt fraglich, wie lange er noch schreiben kann. Also was ich weiß, er verwendet jetzt, glaube ich, ein Diktiergerät und wer anderes schreibt es dann wirklich ab. Also er braucht da Hilfe, aber er ist zum Glück so reich, dass er sich das leisten kann, spendet auch viel für die Alzheimer-Forschung, beschäftigt sich auch mit, also mit politischen Themen, mit, also selbst, wie heißt das, Beihilfe zum Mord, also dass die, nicht zum, Beihilfe dass wenn zum er, Mord,
also wird er beschimpft, gar nicht mal so sympathisch.
Nein, dass du als Patient selbst bestimmen kannst, ob du weiterleben willst oder ob du selbst sagen kannst, wann du sterben willst, Sterbehilfe. Ja. Und da hat er eigentlich sehr, sehr gute Argumente. Okay. Und ja, ich muss sagen, sein Buch, also typischer Terry Pratchett, das spielt wieder in der Fantasy-Welt, die man halt kennt von ihm, im Commander Wimms von der Stadtwache. Und es ist so ein bisschen, was mir auffällt, also im Gegensatz zu früher ist weniger Action und mehr Geschwafel drin. Also nach wie vor lustig und nach wie vor nette Charaktere, nette Ideen und auch nette Gesamtkonzepte. Also eins, wenn du in einer Fantasy-Welt bist und du hast einen Dämon in dir und bist Polizist, gilt das, was dein Dämon dir sagt, als Zeugenaussage. Ich meine, solche Probleme muss
erst einmal kommen.
Voll cool, ja. Aber andererseits, also da verhaftet er irgendein Bösewicht und anstatt, dass er ihn jetzt halt ins Gefängnis wirft oder sonst was macht oder eine Stunde an ihn hinreden und dann sagt er ja oder nein oder hat Angst und dann redet er noch eine Stunde, also zwei Seiten an ihn. Also ein bisschen, es wird ein bisschen schwafelig. Ja. Also es habe jetzt vom Andreas Gohr, dem Schöpfer von Dokowiki, habe ich auch eine Kritik gelesen, genau wie dasselbe Buch. Ja, und der hat gesagt, ja, es ist ein guter Terry Pratchett, aber eben nicht der Beste. Ja, aber ich meine, jemand, der so viele Bücher schreibt, der muss nicht dauernd das Beste schreiben. Ne? Also ist gut genug.
Na gut, Horst, ich glaube, wir machen den Sack langsam nicht zu. Wir lassen unsere Gäste zurück zu ihren Familien. Wir haben ja heute schon einige Zeit gesprochen.
Ja, die hätten jetzt nicht die ganze Zeit da sein müssen.
Wir haben noch. Ja, ist doch nett, wenn man zahm steht und so nacheinander abwandern. Ist ja nicht der Abschieds.
Irgendwelche Podcast-Empfehlungen oder Ratschläge an die Hörer?
Ah ja, meine Podcast-Empfehlung, die nehme ich das nächste Mal wieder. Die Quacklist. Ich habe halt alles verschoben.
Cliffhanger nach
Cliffhanger. Das kann ich eine ganze Staffel.
Das ist auch nicht schlecht. Ich überhaupt nicht erzählt, woran ich an Dungeon Call gestorben bin, aber das mache ich, wenn der Mods wieder da ist.
Die Mods hat sich fürs nächste Mal übrigens vielleicht angekündigt. Also okay. Den habe ich heute schon gesehen. Lässt sich gut grüßen.
Gut, dann verabschieden wir uns. Wir basteln jetzt das Inhaltsverzeichnis.
Jo.
Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, 19 Uhr, altes AKH.
Bis dann.
Empfehlung doch noch eine, und zwar von der veganen Gesellschaft Schweiz gibt es einen Podcast, der sehr unregelmäßig erscheint, aber jedes Mal interessant ist. Das ist eben der vegan.ch Podcast. Den RSS-Feed gibt es auf vegan.ch zu finden.
Sehr gut, du schickst mir die Links.
Rettest unsere Podcast.
Ich verspreche, ich werde irgendwann mal die Links jetzt vom letzten und von diesem machen.
Okay,
sind wir offline?
Ja, PS, jetzt.
Retro-Börse-Interview. Hallo, servus. Ich habe dich hier auf der Retro-Börse kennengelernt. Du bist da?
Enno,
du kommst aus Deutschland?
Ja.
Du bist jetzt. Wo kommst du her?
Aus der Gegend von Stuttgart.
Und da bist du jetzt den ganzen Weg hierher gereist für die Retro-Börse?
Richtig, mit dem Flieger.
Wow. Und du kannst leben davon, dass du mit Computerspielen handelst? Habe ich das richtig verstanden?
Nein, ich bin Verleger. Ich mache dieses Retro-Magazin, Elektrospiele, auch die diverse Bücher, die hier auf dem Büchertisch
liegen. Also du lebst davon, dass du über die Retro-Gaming-Szene verlegst?
Ja, unter anderem.
Unter anderem. Also macht dein Verlag andere Sachen auch noch?
Ja, eben Bücher noch.
Und die haben auch mit dem Thema zu tun, oder?
Die haben immer eine Affinität zum Videospiel, zur IT-Geschichte, zu dieser ganzen Kulturgeschichte an sich.
Okay.
Das fängt bei der Hacker-Szene oder an bis eben zur Videospielkultur.
Okay.
Ganze Spannbreite.
Und die Firma bist du alleine oder hast du da einen riesen Konzern im Rücken?
Nein, ich bin ein Mann-Unternehmen. Ich habe natürlich Freelancer, die für mich arbeiten, die gewisse Dinge tun, wie das Layout machen, die Lektorat lesen und solche Geschichten.
Okay. Und sagst du noch einmal nur für die Hörer, die URL von der Homepage von deiner Firma? Also, wenn ich dich besuchen will im Netz, was muss ich da eintippen?
Da gibt es so ein csw-verlag.com.
Okay. Kannst du mir sagen, wie bist du auf die Idee gekommen, da einen Verlag zu machen über genau dieses Thema? Warst du Fachjournalist und
hat niemand deine... Nein, ich bin absolut branchenfremd.
Ja?
Das ist entstanden Mitte der 90er. Ich bin also ein typisches Kind der 80er Jahre mit C64 und Co. aufgewachsen. und habe so meine Liebe zum C65 bewahrt. Und dort in dem Bereich gibt es so eine Art Fangemeinde, ja, so eine Szene. Und es war 1995, wurde das letzte kommerzielle Magazin eingestellt, was sich mit dem C64 beschäftigt hat. Das war die 64er,
okay,
vom Weka Verlag. Und wir wollten einfach noch eine Plattform haben. Und das war
für damals, den, speziell jetzt für den Commodore 64?
Genau, für, ja, den C64 speziell. Und ich habe mir überlegt, was brauchen wir? Wir brauchen einen Schreiber, wir brauchen jemanden, der das setzt. Wir müssen es irgendwie drucken lassen und vertreiben.
Aber du hast nicht vorher schon als Verleger gearbeitet?
Nein, überhaupt nicht.
Das war frisch. Also
ich bin branchenfremd, ich bin gelernter Kaufmann.
Ja.
Und ja.
Dir war einfach wichtig, dass die Szene weiterlebt, sozusagen, richtig, ja, und ein Organ, ja, hat, wo man nachlesen,
genau,
kann.
Genau. Super. So ist das entstanden. Das war damals wirklich auch als Hobby.
Ja.
Und so habe ich das auch jahrelang betrieben.
Das, also du hast nicht von Anfang an gedacht, ich werde jetzt reicher als Computerspiele-Szene-Verleger?
Nein, das war nicht die Intention. Es, okay, war einfach nur, wir wollten einfach eine Zeitschrift behalten für unser System. Ja, und so haben wir innerhalb von 4 Monaten kam dann das erste Magazin raus. Das haben wir monatlich gemacht. Das
ist, welches Magazin war das?
Go 64?
Damals.
Okay. Und das haben wir... Ja,
also das war jetzt Mitte der 90er Jahre, sagst du?
Ja,
und genau, da hat sich ja lang kein... C64 wurde offiziell schon lange nicht mehr verkauft zu dem,
richtig,
Zeitpunkt.
Genau.
Okay. Das heißt, ihr wart damals schon Retro.
Kann man so sagen.
Also, oder
ja, Zombie. Mir war damals klar, also wenn wir jetzt eine C64-Zeitschrift, ja, machen, dann machen wir sie nicht mehr so, wie es in den 80er Jahren war, weil die Zeit hat sich verändert. Und wir haben uns auch verändert und da wollten wir was, sag ich mal, was Freakiges lesen, ja, was Szenemäßiges. Und so haben wir das einfach ganz neu gekleidet und versucht auch neue Themen zu finden, so übergeordnete Themen, nicht so...
wie programmiere ich den Soundprozessor?
Ja, genau, sondern was waren da für Geschichten, die man, ja, um die Zeit hatten, ja, was waren das für Menschen,
die, also auch um die Leute
Dinge
herum
programmiert haben, die bestimmte Dinge entwickelt haben, weil das ist eigentlich das Interessante, das ist das, was spannend ist, einfach diese Lebensgeschichten, die sich einfach um diese IT-Technik einfach drumherum abgespielt hat.
Kannst du da eine exemplarische Geschichte erzählen, die dir so, also, an die du gerne denkst aus dieser Szene?
Da würde ich jetzt gerne anführen, das erste Buch, was ich verlegt habe, das, ja, nennt sich die Commodore-Story. Es ist so eine Art Firmenbiografie. Und ich habe mich dann viel beschäftigt mit dem Leben von Jack Tramiel, dem Gründer von Commodore. Und das war, das fand ich sehr, sehr spannend. Das war ein polnischer Jude, der den Holocaust überlebt hat. Und ist dann nach dem Krieg, nach der Befreiung, dann hat noch 2 Jahre in Deutschland gelebt, hat seine Frau hier auch noch kennengelernt und ist dann nach Amerika ausgewandert und hat quasi wirklich von null angefangen, hat angefangen mit Schreibmaschinen, Reparaturservice und wurde dann später im Weltkonzern. Und das sind sehr spannende Lebensgeschichten, was sie alles so durchgemacht haben, mitgemacht haben, was es für Rückschläge gab und was für Erfolge haben, wo sie auch manchmal echt Glück gehabt haben. Und,
so ein Stück Industriegeschichte auch.
Ja, genau. Ja. Und sowas finde ich sehr spannend.
Hast du jemals von irgendeiner offiziellen Seite Unterstützung erfahren? Also jetzt von einem Nachlassverwalter der Firma Commodore oder von irgendeinem Vertriebspartner oder so, die haben gesagt, wow, gut, dass ihr da die Leute betreut, wir geben euch was.
Als mir angefangen, oder als ich damals angefangen habe, mit der Go64, gab es Commodore ja schon lange nicht
mehr. Ja, ja.
Die sind ja 94 insolvent gegangen, komplett. Und alles, was danach kam, das war ja nur noch ein Verkauf von den Rechten und von den Namensrechten. Ja,
aber keiner, der sich mehr aktiv
das, das war aber nicht mehr diese Firma an sich. Ja, die gab es seit 1994 nicht mehr. Die ist seitdem tot. Ich habe natürlich mit diversen Leuten nochmal Kontakt gehabt, auch wegen dem Buch. Und das fand ich sehr interessant. Mit ehemaligen Pressesprechern oder Marketingleuten, die für Commodore damals gearbeitet haben. Ja, und wenn man sich einfach für diese Dinge interessiert, dann ist es für einen persönlich sehr spannend und aufregend.
Verstehe.
Oder,
das Buch gibt es noch? Oder?
Das Buch ist mittlerweile ausverkauft, schon eine ganze Weile. 2012 gibt es eine zweite Auflage, ja. Die ist auch überarbeitet nochmal, wo wir bisher noch mehr Bilder reinbringen von den Geräten an sich, was es so alles gab. Wir haben zwei Illustrationen drin gehabt, das war alles schwarz-weiß. Und das werden wir noch ein bisschen aufpeppen, das Ganze nochmal.
Und hast du, also kannst du von dem Buch sagen, wie viel Auflage hat sich da verkauft oder war das Buch ein reines Liebhaberprojekt?
Wenn ich Auflagen mache, mache ich immer mindestens 1000.
Ja.
Wie gesagt, die ist auch schon lange, lange abverkauft. Aber das Projekt lag so ein bisschen brach, weil es diverse andere Bücher gab, die wir einfach machen wollten, die ich auch sehr spannend fand.
Aber das Buch hat sich selber sozusagen rein verdient?
Ja, natürlich, ja.
Okay, ja. Toll, ja.
Sind eigentlich die meisten. Es gibt natürlich auch ein paar Dinge, die laufen ja nicht so gut. Das ist woanders genauso, ja. Das passiert einfach. Was ich da erwähnen möchte, ist das erfolgreichste Buch, nennt sich Extraleben, das ist ein Roman.
Ja.
Da habe ich sehr lange überlegt, ob ich das überhaupt mache, weil bis dorthin hatte ich nie Romane gemacht, also keine Belletristik, es waren alles irgendwie Sachbücher oder wie gesagt, die Commodore ist ja so eine Art Biografien.
Aber noch einmal, damit ich das richtig verstehe, ja? Du bist eigentlich vom Verkauf, also du hast nie gesagt, ich werde Schriftsteller, sondern also bist
Nein, ich bin auch nicht von der Schreiner, ich schreibe nicht selber.
Du verlegst, also, ne? Du
ich lässt, bin richtig nur in der Position des Verlegers.
Super.
Und als ich mich vor etwas über 5 Jahren den Schritt gemacht habe, dass ich sagte, ich möchte das professionell machen, das war einfach so, ich mache einfach die Bücher, die ich gerne selber lese.
Ja. Super.
Überall in diversen Verlagen gab es vereinzelt in die Bücher, die ich spannend fand. Aber es hat sich kein Verlag getraut oder da fehlt auch ein bisschen das Wissen oder das Gefühl dafür, das irgendwie so zusammenzufassen. Ich nenne es mal IT-Geschichte, Kultur und Technik. Ja, das auf eine Art zu transportieren, was unterhaltsam ist, was spannend ist, nicht so ein reines, trockenes Sachbuch. Sondern das muss irgendwo unterhaltsam auch sein, das muss spannend sein.
Und du verlegst rein in deutscher Sprache oder übersetzt du?
Ja, nein, ich habe auch englischsprachigen Titel.
Also übersetzt du auf Englisch oder nimmst du dann englische Autoren und bringst sie auf Deutsch raus?
Die sind meist auf Englisch geliefert worden. Mhm. Also es waren Bücher, die sich jetzt mit Demoszene und Hackerkultur beschäftigt haben. Die waren auf Englisch und die haben wir auch so gelassen. Mhm.
Weil du vertreibst die dann in Deutschland oder im deutschen Raum?
Weltweit, ja. Weltweit. Also okay, die Bücher kann man über Amazon weltweit beziehen.
Und ist die Szene derzeit nicht schon mehr im Internet organisiert? Also würde nicht eine Newsseite oder irgendeine spezielle Webseite mehr Sinn machen, um die Szene zu informieren? Hast du da überlegt?
Ich transportiere ja jetzt keine aktuellen News in
dem Sinne. Ja.
Und die Geschichten, die mir jetzt erzählen oder die jetzt erzählt werden in diesen Büchern, die sind so lang, die will man nicht.
Will man nicht im Internet, will man nicht auf klassisches Buchformat noch.
Ja.
Okay. Ja, dann viel Erfolg und danke
Dankeschön. Für das Interview.
So, hoffentlich hat das jetzt geklappt. Okay. Hallo Klaus.
Hallo.
Du bist der Klaus Lukaschek vom T99 Club Österreich. Habe ich das richtig erkannt?
Ja, genau.
Kannst du erzählen, was dieser Club ist und warum sie den macht?
Wir sind heute auf der Retrobörse und wir sind, wir treffen uns, weil wir alle am T99 interessiert sind. Das ist ein Homecomputer aus den beginnenden 80er Jahren. Und es gibt nach wie vor, auch 30 Jahre nachdem er praktisch auf den Markt gekommen ist, Leute, die sich damit auseinandersetzen, die sich dafür interessieren, die Spaß haben, sich mit dem Gerät auseinanderzusetzen, die gerne was machen damit. Und deswegen gibt es halt diese Zusammenkunft in Form eines Clubs, um sich auszutauschen. Und Fragen kann man sich gegenseitig stellen und gegenseitig helfen.
Ihr programmiert auch selber noch dafür?
Wir programmieren auch dafür, ja. Es gibt auch im Internet Programmierwettbewerbe, wo es dann auch Preise zu gewinnen gibt, die halt Leute zur Verfügung stellen. Und einmal im Monat trifft sich der Club, derzeit jedes Monat in Wien, im 22. Bezirk, in Napoleon, das ist ein Gasthaus.
Und da nehmt ihr eure Geräte mit? Oder?
Da gibt es auch ein Gerät, immer zum Vorführen. Ja. Das heißt, wir haben alles da, um mit dem TI machen zu können, was wir wollen. und da können wir uns austoben, können uns auch nur unterhalten, wenn wir das mal wollen. Zum Beispiel im Sommer haben wir uns getroffen, draußen im Garten, haben uns nett unterhalten über die Homecomputerzeit.
Ja. Kann man sich das so vorstellen, sind das eher ältere Leute, die alle schon in ihrer Jugend mit dem Computer in Berührung gekommen sind und jetzt ihre Jugend danach holen? Oder habt ihr sozusagen auch einen Nachwuchs, die das gar nie aktiv erlebt haben, sondern jetzt erst sozusagen...
Also ich bin selber 31 Jahre, das heißt, ich war 3 Jahre, wie ich das Gerät zum ersten Mal gesehen habe. Und habe mich damals
sehr früh geprägt.
Damals halt sozusagen in den Gerät verliebt, so wie man sich halt als Junge in sein Gerät verlieben kann. Und dementsprechend ist das erhalten geblieben und es ist im Herzen, und wenn man was mit dem Herzen macht, dann macht man es gern, und dementsprechend ist da die Leidenschaft da. Das heißt, es ist vielschichtig, das ist bunt geprägt, das sind Leute in meinem Alter, das sind Leute, die ein bisschen älter sind und die sich halt für Technik interessieren, fürs Programmieren interessieren, für Spiele interessieren, sind dabei Leute, die eher sammeln wollen, und es ist sehr vielschichtig.
Noch eine Frage, man kann ja den ganzen T99 auch emulieren mit einem Emulator auf modernen PCs.
Ja.
Und trotzdem habt ihr aber noch echte funktionierende Geräte. Was hat das jetzt für einen Vorteil, dass ich ein Spiel oder ein Programm ausprobiere, wirklich am alten Gerät, anstatt es nur am Emulator laufen zu lassen? Ist das ein anderes Gefühl oder kann das Gerät etwas, was der Emulator nicht kann?
Für mich selbst ist es ein anderes Gefühl, wenn ich die echte Hardware benutze.
Ja.
Und die echte Tastatur benutzt und die echten Joysticks. Es ist was anderes, als wenn ich das auf einem kleinen Windows-Fenster habe oder auch selbst wenn ich es Vollbild habe auf dem Windows-Monitor, ist das einfach ein anderes Gefühl. Und die Emulation ist noch immer nicht perfekt.
Das heißt, sie ist ein bisschen langsam oder kann nicht ganz alles?
In akkurat sozusagen. Ja. Teilweise sind Bugs dabei, teilweise können Module nicht emuliert werden, so wie sie sollten, und dementsprechend ist nach wie vor die Hardware.
Also nur das echte Gerät gibt dir das echte Gefühl.
Richtig, ja. Nach wie vor ist die Hardware für uns das ultimative
Erlebnis. Hast du irgendwas durch dein... Wie lange bist du jetzt schon dabei?
Also wir haben den Club voriges Jahr auf der Retro-Börse angekündigt in Wien und haben da praktisch Mitglieder gesucht.
Und also ihr seid jetzt 1 Jahr alt, oder?
Wir sind jetzt praktisch 1 Jahr alt und sind weiter auf der Suche nach neuen Mitgliedern, nach Leuten, die halt Interesse haben, sich mit dem auseinanderzusetzen.
Muss man selber ein Gerät haben, um bei euch mitmachen zu können?
Nein, muss man nicht.
Okay.
Aber man kommt relativ günstig an ein Gerät ran und auch an die Basisausstattung sozusagen. Aber man kann auch nur, wenn man...
Nur mit dem Emulator.
Mit dem Emulator, der kostenlos ist sozusagen, kann man sich da sozusagen...
beteiligen.
Ja, genau.
Kannst du sagen, von diesem 1 Jahr, seit du das jetzt machst, was war das schönste oder das lustigste Erlebnis, das du gehabt hast mit den Leuten oder mit der Technik?
Ich würde sagen, das Treffen, wo die meisten Leute dabei waren, ab einer gewissen Anzahl von Leuten beginnt da so eine Eigendynamik zu entstehen, dass man nicht jedes Gespräch sozusagen noch mit ankurbeln muss, ja, sondern dass die Leute sich untereinander unterhalten. Wir haben auch mitgekriegt, dass die Leute sich untereinander treffen, zwischendurch, und das ist einfach schön mitzubekommen, dass es so eine Art Gemeinschaft entsteht und entstanden ist. Und wir hoffen halt, dass die noch wächst. Das Interesse heute ist gar nicht so schlecht. Und also weit mehr, als ich mir erwartet habe. Und dementsprechend hoffen wir, dass bei den nächsten Treffen mehr Leute sind als bisher.
Kannst du das nächste Treffen ankündigen?
Ja, das nächste Treffen findet statt am 14. Dezember 2011. Am 22. Bezirk in Wien im Restaurant Napoleon. Und Infos dazu gibt es auf meinem Blog, das ist ti99blog.webs.com, und dort kann man sich sämtliche Informationen besorgen, wo immer das Treffen ist. Also es ist immer jeden zweiten Mittwoch im Monat.
Okay, danke Klaus.
Danke.